ihr Lieben. Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär. Mit Martina und
Björn. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir haben ein... Ja, guten Morgen ist gut.
Ne? Ja, guten Morgen. Wir nehmen zum ersten Mal morgens auf.
Genau. Und wir haben einen Frühstücksgast dabei. Ich hoffe, du hast gefrühstückt. Guten Morgen, Uli.
Hey. Guten Morgen. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Ja, ich habe gefrühstückt. Also ich bin Frühaufsteher. Das ist so gegen 6 Uhr geschehen. Ja, ja.
Sehr gut. Deswegen podcasten wir heute auch morgens. Wir haben nämlich den Uli Blennemann da von Spielworks. Und du bist auch gerade in deinem Büro. Deswegen kann es auch passieren, dass irgendjemand anruft oder die Post mal klingelt oder so. Ihr seid also gerade live mit im Büro von Uli Blennemann.
Yay. Ja, also es ist nicht so spannend in meinem Büro, aber tatsächlich kann es sein, dass mal eine kurze Unterbrechung geschehen wird und die bitte ich dann zu entschuldigen.
Entweder schneiden wir die dann raus oder sind dann live dabei bei den neuen Vertragsabschlüssen.
Die bestimmt ja, genau. Über Telefon so gemacht werden.
Ja, natürlich. Seht ihr, alles nur verbal.
Genau. Virgin Queen 2.
Das wäre toll. Ja. Oh. Aber ich glaube, das wüsste ich über GMT vorher. Ja, Uli. Ja. Du hast den Verlag Spielworks gegründet und du hast eigentlich damit angefangen, erstmal nur zu lokalisieren. Und zwar hauptsächlich, glaube ich, GMT-Spiele, oder?
Ja, richtig. Also Spielworks wurde 2010 gegründet und das sollte ursprünglich ein Verlag sein, der Lokalisierung macht. Und da ich ja Wargamer bin, habe ich auch damit begonnen, Wargames zu lokalisieren, die dann vielleicht für den deutschen Markt interessant sind. Und das war am Anfang dann häufig GMT.
War das dann auch deine Idee, weil du hast ja am Anfang auch oder machst jetzt ja auch immer noch Kleinstauflagen. GMT hat ja dieses 500er Vorbestellungssache. Du hast ja auch erstmal, glaube ich, mit 500 angefangen. War das dann auch so, dass du dich da ein bisschen an GMT orientiert hast?
Nee, eigentlich gar nicht. Aber unter 500 kann man schlecht eine lokalisierte Ausgabe herausbringen. Also das ist schon so die Mindestgröße, die man anstreben sollte, um irgendwie noch wirtschaftlich kalkulieren zu können. Und zum Zweiten war ich mir auch überhaupt nicht sicher, wie viele Exemplare von durchaus mal komplexen Spielen der deutsche Markt aufnehmen kann. Zumal ja dann auch noch eine englische Ausgabe parallel existiert und viele Fans dann sogar gerne mal zum englischen Original greifen, weil sie ja, und das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, keine Übersetzungsfehler drin haben. Mhm.
Naja gut, aber manchmal ist die englische Regel auch nicht ganz so strukturiert, als wenn sie von einem deutschen Redakteur dann nochmal nachbearbeitet wurde. Aber das hat man, glaube ich, eher in den osteuropäischen Verlagen.
Ja, das kann natürlich schon vorkommen, aber auch das ist sehr abhängig vom Verlag. Manchmal muss man wirklich das Seitenlayout so übernehmen, wie es vorgegeben wird. Das heißt, auf Seite 17 einer englischen Regel muss auch, bei der deutschen Regel muss auch dasselbe stehen wie auf Seite 17 der englischen Regel. Und da Deutsch natürlich jetzt eine Sprache ist, die schon ein bisschen wordier ist, kann das manchmal zu echten Problemen auch führen. Aber das ist schwierig zu steuern. Und natürlich ist es auch so, bei vielen Übersetzungen, was einige der Fans verkennen, wenn so ein Spiel ein paar Monate nach der englischen Originalausgabe kommt, kann man schon Errata und andere Dinge, Ungereimtheiten mit einbauen, sodass auch in genauso vielen Fällen, wo dann eine lokalisierte Version mehr Fehler hat, auch eine lokalisierte Version weniger Fehler haben kann. Aber das lässt sich im Einzelfall eigentlich nicht klären.
Das stimmt. Jetzt sind wir gerade mal 2 Minuten im Podcast und sind schon in den super heftigen Themen drin der Übersetzungsschwierigkeiten. Was war dein erster Titel, den du übersetzt hast mit Spielworks?
Für Spielworks war das 2010 Washington's War.
Ja, du bist ja nicht erst mit Spielworks, du warst ja vorher schon in der Spielelandschaft die ganze Zeit unterwegs, ne?
Ja, also
brauchst jetzt nicht alles aufzählen.
Ich habe Moments in History 1993 gegründet, aber das waren keine Lokalisierungen, das waren zwar auch Wargames, aber das waren dann schon originäre Wargames und die waren dann auch damals in englischer Sprache, weil da habe ich eigentlich keinen Markt hier gesehen.
Ja, du bist studierter Historiker, oder?
Ich bin Historiker und im Nebenfach Politikwissenschaftler, ja. Ja.
Was ich auch sehr cool finde bei dir am Verlag, also ich habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, war ich sehr überrascht, das habe ich dir auch gerade schon gesagt, wie viele Spielbergs Titel ich eigentlich schon gespielt habe. Die waren mir gar nicht so als Spielbergs Titel unbedingt im Kopf. Sehr cool finde ich, dass man alle, oder jedenfalls die meisten, ich habe das nicht genau überprüft, die deutschen Übersetzungen sich auch runterladen kann bei dir. Auf der Seite.
Ja, das kann man machen. Das kann man machen. Also wer jetzt auch irgendwann mal vielleicht eine Lizenzausgabe erworben hat, englischer Art, der kann eigentlich dann noch auf die deutsche Regel zurückgreifen. Das ist ja auch absolut okay.
Ja, es gibt ja Verlage, die ganz klar sagen, meine besondere Arbeit ist die Übersetzung. Das gebe ich doch nicht umsonst weiter. Deswegen, das finde ich cool, dass das bei dir so ist, dass man sich die Regeln auch runterladen kann. Das heißt, man muss auch jetzt nicht unbedingt kompliziert sich selbst ein PDF erstellen, sondern ich kann es einfach runterladen.
Ja. Das sollte man nicht so laut breitreden, liebe Martina.
Ach, das kann man aber, da bin ich eigentlich relativ entspannt. Ich meine, so Piraterie ist natürlich bei vielen Verlagen schon Stichwort, jetzt in erster Linie über China, aber ich biete ja auch für viele Spiele Vessel-Module an oder spiele sehr viel über Vessel und natürlich ist es da auch so, dass ihr jetzt vielleicht, wenn ihr ein Spiel spielen wollt, das Spiel gar nicht haben müsst, um es zu spielen. Und da sind einige Verlage, sagen da ganz klipp und klar, nee, das möchten wir nicht. Also wir geben diese Dinge nicht frei, aber es ist ja eigentlich in meinen Augen, da kann man ja anderer Meinung sein, ist es eine völlig falsche Herangehensweise. Wenn wir uns jetzt zu dritt treffen würden und am Tisch spielen, dann muss ja auch nicht dieses Exemplar dreimal vorhanden sein. Dann bringst du, Martina, vielleicht das Spiel mit und der Björn und ich setzen uns dazu und wir spielen es dann, obwohl nur ein Spiel vorhanden ist zu dritt. Und so sehe ich es das auch bei Vessel-Modulen oder bei deutschen Regeln dann zu etwas. Wenn das hilfreich ist, ist es okay. Dann finde ich es eigentlich ganz gut. Und natürlich könnte es auch so sein, Vessel-Modul ist vorhanden, die Regeln sind über einen Download zu haben. Irgendwann hat man noch die Spielhilfen her, dass keiner dieses Exemplar besitzt und dann haben die halt zu dritt oder zu viert Vergnügen, dann lass es doch so sein. Und ich behaupte, gerade in der Vielspieler-Szene ist es ja auch so, wir wollen ja als Menschen sowieso sehr viel besitzen. Und wir sind ja Besitzer und Horter oder wie man das auch immer nennen mag. Und dann Sammler. Wird sich schon einer, wenn das denen gefallen hat, dieses Spiel, es möglicherweise auch später käuflich erwerben und dann ist es auch gut. Und wenn nicht, ist es genauso schön.
Bei vielen Spielen und bei manchen Spielen besonders will man auch das haptische Erlebnis haben. Wenn das Spiel ja, besonders tolle Komponenten hat, dann ist es ja auch ein Genuss, das zu spielen. Was eine hervorragende Überleitung wäre zu unserem heutigen Spiel.
Ja, aber ich muss kurz vorher noch was sagen. Natürlich. Könntest du kurz Vessel erklären? Weil ich glaube, dass unsere Zuhörer...
Also Tom Vessel ist von Dice Tower. Das ist ein...
Passt.
Passt. Also ich glaube einfach, dass viele unserer Hörer nicht wissen, dass gerade also auch Wargames unheimlich viel gar nicht am Tisch gespielt werden, sondern dass ganz viele Leute das online spielen. Und dafür gibt es ein eigenes System.
Ich habe vor ganz, richtig. Ganz langer Zeit, als Twilight Imperium 3 rauskam, das über Vessel gespielt tatsächlich.
Okay.
Ja, das ist auch schon ein sehr altes System und es gibt halt sehr viel modernere Systeme inzwischen. Ja, zum Beispiel hier diesen Tabletop Simulator oder Tabletopia, das sind eigentlich modernere Systeme. Der Vorteil bei Vessel für Vielspieler ist, dass ich sehr viele Wargames darüber spielen kann, für die es keine Module gibt, eben bei den eben genannten Plattformen oder bei anderen Plattformen. Vessel hat einen weiteren Vorteil noch. A, lässt es sich wirklich über Windows, Linux oder auch Mac spielen. Das heißt, ihr habt einen Mac, ich habe einen Windows, wir können es zusammenspielen, aber wir können es A, live spielen, vielleicht mit einer Sprachunterstützung, wie wir es jetzt auch machen, oder per Skype. Das ist dann ähnlich wie am Tisch. Es hat keine KI. Das heißt, ich sehe wirklich, wenn ihr zieht über den Spielplan, dann sehe ich das und kann natürlich auch meine dummen Kommentare dazu machen. Aber man kann es eben auch offline spielen und abbrechen und wieder an dieser Stelle weitermachen. Und gerade kartengetriebene Spiele, also CDGs, kann man darüber auch sehr nett zwischendurch spielen. Das heißt, ihr würdet mir jetzt einen Zug schicken, eine Karte gespielt und die Aktionen ausführen. Ich lade mir dann das winzige File dazu rüber, lade das bei mir ein, ich spiele meine Karte und so geht das eben auch vor und zurück. Das heißt, man muss nicht unbedingt live spielen und das ist schon eine schöne Sache. Und ganz ehrlich, ohne Wessel hier auf dem Lande, wo ich im Münsterland lebe, würde ich kaum Wargames spielen können. Das ist das, dann zu aufwendig. Und ne,
das moderne Schach per Brief.
Ja, so ungefähr ist das tatsächlich. So muss man das sehen. Da kann eine Partie natürlich vom großen Monster-Wargame dann mal 2 Jahre dauern. Aber ich habe doch keinen Zeitdruck. Ne? Also mich juckt es ja nicht. Ich
will aber du hast ja gerade den Tabletop-Simulator. Das ist ein Programm, was man auch über Steam und so runterladen kann, was eine sehr Ego-Shooter-lastige 3D-Grafik auch hat. Also man sitzt da an einem virtuellen Tisch. Ich glaube, man kann das sogar mit virtueller Brille spielen, wenn man das gerne möchte. Und wenn man sich mit der Steuerung ein bisschen reingefummelt hat, weil die ist tatsächlich teilweise sehr fummelig, dann spielt man darüber halt auch Live-Spiele. Und die neuesten Kickstarter machen das, glaube ich, auch oft auch parallel. Viel
jetzt genommen eben.
Ja. Oath zum Beispiel
genommen auch schon. Ja, es ist halt eine wesentlich modernere Art zu spielen und entspricht natürlich auch eher den Sehgewohnheiten, die wir heutzutage haben. Wessel ist eben viele Jahre alt. Ich bin das sehr gewohnt und für mich ist es halt, im Regelfall sind die Originalgrafiken des Brettspiels dort eingeladen. Das heißt, der Spielplan sieht so aus und ich sehe auch die Spielsteine, wie sie sind. Das ist halt durchaus oldschool, aber ich finde, es hat wirklich einen eigenen Charme.
Ich werde es jetzt vielleicht bald kennenlernen, weil ich bin eingeladen worden, doch mit jemandem sein Spiel zu spielen, was wir auf der BochumCon zusammen, also nicht zusammen gespielt haben. Und das ist ja auch der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, weil wir haben noch gar nicht unser Thema verraten, was auf Twitter zwar inzwischen erraten wurde.
Aber jeder, der sich diese Folge anguckt, sieht den Titel.
Ja, okay. Ja, aber trotzdem. Wir haben noch nicht gesagt, über was wir reden. Wir wollen heute...
Ja, wie hast du das genannt?
Der richtige Titel kommt ja noch. Die lustigen Titel macht immer der Björn, weil ich bin ja nicht lustig. Wir wollen heute über Pax Pamir reden. Eine totale Ausnahme, weil wir ja normalerweise nur über Spiele reden, die wir richtig gut kennen und die wir ganz häufig gespielt haben. Pax Pamir hat jetzt den Björn so geflasht und ich muss auch sagen, dass die Regelvideos, die ich mir jetzt angeguckt habe, haben mir auch total Lust darauf gemacht, das Spiel zu spielen, dass wir gedacht haben, wir stellen euch das mal vor.
Ja, weil denn dieses Jahr kommt, glaube ich, eine deutsche Version bei einem Verlag raus.
Einem kleineren Verlag, der Lokalisation vor allen Dingen macht.
Genau.
Ja.
Beim lieben Uli. Und
ja,
das ist ja dann eine ideale Zusammenfall von Möglichkeiten. Und ich meine, jemand, der das übersetzt, der sollte die Regeln kennen. Und deswegen habe ich mir dich gewünscht, damit du mir hilfst, wenn ich gleich versuche, die Regeln noch zusammenzubekommen von meiner einzigen Partie, die ich gespielt habe. Die ich übrigens, möchte ich hier festhalten, gewonnen habe.
Ja, sehr wichtig.
Ja, Gratulation.
Ja.
War sogar das war ein Multiplayer, ne, in Bochum.
Ja, richtig, ja. 4 Leute.
Genau.
Ja, wunderbar.
Genau, dazu wollen wir ein bisschen über die BochumCon reden, was wir da gespielt haben und allgemein über Wargames. Und ihr kennt alle meine totale Begeisterung für Elisabeth. Und
ist das denn ein Wargame?
Ja, Elisabeth ist ein Wargame. Es ist nicht klar, ob es ein Cosim ist, aber es ist ein Wargame. ich könnte natürlich viel länger über Elisabeth reden. Aber ich denke, dass für all unsere Zuhörer ein Spiel wie Pax Pamir vielleicht greifbarer ist, weil es einfach kürzer ist, die Regeln sind kürzer, man muss sich nicht unbedingt den ersten Tag frei nehmen, man kann es vielleicht auch alleine spielen, ohne jemanden, der das schon kennt. Deswegen haben wir uns Pax Pamir ausgesucht.
Ist ja auch cooler als Elisabeth.
Das werden wir ja nachher hören, wie deine erste Elisabeth-Partie war.
Naja, Spoiler, bevor ich Elisabeth spiele, würde ich einfach Root spielen. Das ist fast genauso wie Elisabeth.
Okay, ich schlage ihn ein bisschen für euch.
Ja, das ist gut. Das ist gut jetzt.
Es geht nicht alles. Doch wie immer fangen wir erstmal ein bisschen an mit, was haben wir denn gespielt? Und bei Björn und mir ist was ganz Besonderes passiert. Wir haben unsere Gloomhaven-Kampagne abgeschlossen.
Ja, wir haben den Endboss besiegt.
Und es ging relativ schnell.
Ja.
Also wir haben jetzt ein halbes Jahr ungefähr dran gespielt, wovon wir irgendwie 3 Monate intensiv Gloomhaven gespielt haben. zu zweit. Also zu zweit geht's halt auch einfach schneller. Es war ziemlich cool. Jetzt können wir endlich mit der Erweiterung anfangen und dann könnt ihr euch bald, na, ich weiß, ihr wollt einfach nochmal eine 4 Stunden Gloomhaven-Folge haben, könnt ihr euch dann auf eine weitere Gloomhaven-Folge freuen.
Also der Endboss, da haben wir davor gestanden, haben wir gedacht, boah, so viele Zillionen Lebenspunkte, wie soll das denn funktionieren? Und dann macht er auch noch immer, oh Gott, oh Gott. Aber wir wollen nicht spoilern, aber es ist tatsächlich dann doch schaffbar gewesen.
Also irgendwie. Der Boss vorher war schwieriger.
Aber der letzte Boss sah bedrohlicher aus.
Ja, da haben wir echt, ja, weil es wir spoilern nicht. Nein, wir erzählen nichts mehr.
Man kann danach auch noch weiterspielen, die Kampagne und Sachen machen, die man noch nicht gemacht hat oder nochmal spielen und die Erweiterungen sich angucken. Wobei, da, keine Ahnung, da habe ich jetzt, da ist ein bisschen mehr Aufbauarbeit drin, habe ich gehört.
Ja, wir gucken uns das jetzt mal an und geben euch dann vielleicht auch Tipps, wie man es vielleicht ein bisschen verändern kann, dass es nicht so aufwendig ist. Ich warte gerade darauf, dass meine Mini bemalt wird. Steffi hat mir gestern geschrieben, dass sie fast fertig ist. Das heißt, meine Mini kommt jetzt bald zurück. Und dann wird Gloomhaven weitergespielt. Ich freue mich tierisch darauf.
Hast du schon mal Gloomhaven gespielt, Uli?
Ja, aber nur ganz am Anfang. Also erstmal ein Kompliment, so weit zu kommen, finde ich. Großartig. Ich finde es auch großartig, sich mit einem Spiel so intensiv zu beschäftigen. Aber ich habe Gloomhaven nur gespielt, als es relativ neu war, weil es natürlich sofort in aller Munde war und viele Leute gesagt haben, schau dir das mal an. Aber es ist bei mir eine Zeitfrage. Es ist tatsächlich eine Zeitfrage. Wenn man jetzt auch so durchgeht, heute Morgen hatte ich ich hatte eine E-Mail von einem Spielefreund und der sagte mir, was kannst du mir denn aktuell so an Brettspielen empfehlen? Und da musste ich sagen auch, das wirst du besser wissen, weil du spielst viel mehr. Ich mache in erster Linie Testspiele und nochmal testen, habe heute um 17 Uhr auch abends wieder einen Test und andere Sachen spiele ich selten. Und wenn natürlich so ein Meilenstein dann wie Gloomhaven rauskommt, dann ist es schon eine professionelle Pflicht eigentlich, da mal reinzuschauen. Aber intensiv, ich habe es natürlich weiterhin, aber ich sehe auch keine Möglichkeit dazu.
Ja, ich bin jemand, der schnell gelangweilt ist von, ich mag Varial Player Powers total gerne, aber ich bin relativ schnell gelangweilt von einzelnen, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Klasse bei Descent spiele, dann spiele ich die 2-3 Mal, dann habe ich die durch, dann interessiert mich die nicht mehr. Und bei Gloomhaven habe ich halt sehr viel Entwicklungsmöglichkeit für eine Klasse alleine, was ich vorher so noch nie gesehen habe. Deswegen bin ich so lange dabei geblieben.
Ja, sehr gut. Finde ich toll.
Ja, also ich meine, bei mir hat das halt auch schon einen Knallfaktor, ne? Also ich habe jetzt irgendwas mit 250 Stunden Gloomhaven insgesamt gespielt. Muss aber auch sagen, dass ich 2 Kampagnen abbrechen musste und bin jetzt froh, dass wir mit einer Kampagne endlich mal durch sind. Aber dadurch kennen wir halt auch alle Spielerzahlen bei Gloomhaven. Also ich habe zu zweit gespielt, ich habe zu dritt gespielt. Wir spielen gerade eine zu sechst.
Ja, das geht.
Eine Kampagne, die dauert ewig, glaube ich.
Aber das geht.
Ja, macht auch Spaß. Also dementsprechend.
Macht auch Spaß. Klingt auch so.
Das sollte es ja auch.
Ja, aber das ist schon, also Gloomhaven hat mich von der Mischung her ziemlich geflasht. Und ja, also ich spiele es einfach gerne, aber es ist jetzt auch nicht so. Gloomhaven spielen ist für mich halt das entspannte Spielen. Also wenn ich so sage, so, oh, ich habe jetzt keine Lust, mich besonders weiß ich nicht, anzustrengen oder so, Gloomhaven, da fühle ich mich einfach zu Hause. Es ist so ein Spiel, wo ich mich einfach hinsetze und einfach runterspiele. Und es trotzdem Spaß macht.
Ja, das ist gut.
Deswegen sind da so viele Stunden.
Ich mag Würfel.
Aber ich finde es toll, also dass man sich in sowas hineinsetzt, weil es ist halt so ein bisschen auch im Gegensatz. Und deshalb finde ich es auch sehr gut zu dem, was heutzutage generell passiert. Und zwar nicht nur bei Spielen, sondern auch im kompletten Leben, bei Neuigkeiten aufnehmen, bei Büchern, bei Sehgewohnheiten, weil alle ist wieder übertrieben, das ist Quatsch. Aber viele Leute versuchen heutzutage einfach zu konsumieren. Und das ohne größere Anstrengung. Und das bedauere ich wirklich sehr. Und da spielt natürlich so ein Gloomhaven, sich damit richtig rein spielt dem genau entgegen. Und das finde ich alleine schon toll.
Und deswegen kommt auch dieses Jahr von Gloomhaven die kleine Box raus, die schneller zu spielen ist. Für den Massenmarkt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das
einsteigt. Man muss ja anerkennen auch, es ist natürlich nicht für alle was. Andererseits, wenn man da auf die Verkaufszahlen blickt, da hätten, das würden gerne andere Verlage haben, mit wesentlich kleineren Spielen, die 30, 40, 50 Euro kosten und eine kurze Spielzeit oder eine kürzere Spielzeit haben. Diese Regeln, ein Spiel muss die Komplexität haben und ein Spiel darf nur die Spiellänge haben und darf nur das Thema haben. Das ist zwar häufig ein guter Gradmesser und das sind Leitplanken, aber es stimmt eben doch nicht ganz. Und das zeigt auch Gloomhaven. Gloomhaven hat alles, warum dieses Spiel nicht erfolgreich sein kann. Weil es viel zu teuer ist, zu komplex, die Spielzeit ist zu lang.
Und wenn schwammige man halt Regeln manchmal muss, ein bisschen.
Ja, eben. Also eigentlich, das kann überhaupt kein Erfolg sein. Aber das wissen wir ja auch bei anderen Spielen. Auch Magic dürfte überhaupt kein Erfolg geworden sein, weil die Regeln am Anfang, die waren so löchrig. Mhm. Das Spiel war eigentlich viel zu komplex für ein kleines Kartenspiel. Also deshalb immer offenen Auges durch die Welt gehen und nicht sofort Dinge in Kategorien packen.
Wobei Magic dann ja einfacher zu produzieren war. Die Legende besagt ja, dass Richard Garfield Roborally machen wollte und der Verlag gesagt hat, oh, nee, mach mal, hier hast du nichts anderes. Und hat er, ja, ich habe mal so ein kleines Kartenspiel und es ist halt einfacher zu produzieren und zack.
Das war auch definitiv keine Legende, das ist so gewesen. Ich meine, Wizards of the Coast, das hat der Peter Atkinson halbtags gemacht. Das war ein Winzlingsverlag und die haben so ein bisschen im Rollenspielbereich rumdilettiert und und dann kam eben der Richard Garfield, ohne irgendein Spiel bisher veröffentlicht zu haben, ist ja auch so ein Punkt. Kleiner Verlag zieht halt neue Autoren an und dann eben Roborally, nee, viel zu teuer zu produzieren, hast du noch was anderes. Und dann kam eben Magic. Und natürlich lässt sich ein Kartenspiel leicht produzieren, aber andererseits muss man, um damit irgendwelchen wirtschaftlichen Erfolg zu haben, natürlich auch große Auflagen fahren. Deshalb ist halt in Deutschland die sehr geschätzten Kollegen von Amigo sehr erfolgreich mit ihren kleinen, preiswerten Kartenspielen. Aber wenn da Spielworks jetzt rangehen würde und sagen würde, wir machen mal 1000 Stück von so einem 7-Euro-Kartenspiel oder 8-Euro-Kartenspiel, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn.
Ja, wobei Amigo hatte auch mal die Magic-Lizenz eine Zeit lang.
Ja, in Deutschland. Ja, für Deutschland. Ich meine, da ist ja auch WotC ist da ja durchaus sehr, sehr merkwürdig, wie sie Lizenzen und Distributionen hin und her schieben. Aber das wäre ein Podcast, ein neuer, und der ist nicht nur 3 Stunden lang. Ich durfte das ja so ein bisschen miterleben bei Blackfire, da war ich ja nicht für WotC zuständig, aber da habe ich schon aus nächster Nähe erlebt, wie sowas auch passieren kann alles. Ja.
Blackfire haben doch zuletzt Star Realms auch gemacht, richtig?
Ja, das habe ich tatsächlich zu Blackfire geholt. Also war das erste.
Du bist der Beste.
Dass ich darüber geholt habe und das war schon,
ich glaub, das für
Blackfire-Verhältnisse ein Erfolg. Aber jetzt, da ja Blackfire im Asmodee-Universum ist, ist es ja auch die deutsche Lizenz eingestellt worden. Ja. Und Asmodee betrachtet halt Dinge, was ja auch ganz natürlich ist, aus ganz anderen Perspektiven. Ja.
Aber meinst du, wir kriegen nochmal eine deutsche Version von Star Realms irgendwo her?
Ja, wir kriegen eine deutsche Version von Star Realms. Ich habe im November, Ende November mit den von Star Realms gesprochen. Ich habe gerade so gezögert, weil mir der Name entfallen ist, der Robert heißt der, Vorname, mir ist der Nachname entfallen, vom Star Realms Produzenten gesprochen und die sagten mir, es würde im nächsten Jahr, das müsste ja eigentlich dann dieses Jahr sein, 2020, wieder eine deutsche Ausgabe geben und entweder würden sie es selbst machen oder ein anderer Verlag würde es machen.
Ja. Okay, immerhin ist das gerettet. Ja, diese Charakterpacks von Hero Realms waren, glaube ich, auf Deutsch dann ausverkauft.
Ja, die gibt's nicht mehr.
Genau, und das war ein bisschen doof. Weil ich spiele das tatsächlich auch gerne mit meiner Tochter. Die ist gerade mal 9 und die spielt das Hero Realms auch sehr gerne. Und das ist ja auch, kommt ja eigentlich auch von Magic her. Also es ist Dominion und Dominion kommt auch von Magic. Und
ja, aber die Magic-Folge machen wir doch ein andermal, oder?
Ja, ja. Die Gloomhaven-Folge haben wir jetzt auch so lange drüber gesprochen. Jetzt darf ich auch mal über Magic reden.
Ja, rede über Magic.
Wir können die beiden Sorry.
Nee, ja, nee, red du, Uli.
Letzter Punkt dazu, die beiden ursprünglichen Macher von StarRams, die waren ja Magic Pro Tour Spieler.
Genau.
Und zwar sehr erfolgreich, und wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, ist zumindest einer der beiden auch in der Magic Hall of Fame. Und dass da natürlich eine Affinität zu diesem Produkt da ist, ist ganz klar. Und wenn man das dann noch verbindet mit Deckbuilding, da haben sie natürlich Blicke geworfen auf Dominion und die anderen Spiele, dann ist das eine perfekte Verbindung in meinen Augen. Ja.
Deswegen ist es auch für mich, dass, also so viel Spiel in so einem kleinen Kartensatz, ja, das ist unglaublich, was sie da gemacht haben. Deswegen absolut spielt das auch der liebe Robert. Hallo, schöne Grüße extra für dich hier. 1000, wie viele Partien hat er? 30.000?
Keine Ahnung.
30.000 Partien mit der App.
Ja, der ist ständig dran.
Jetzt kriege ich wieder eine böse Blicke, weil ich die falsche Zahl genannt habe, aber jede Menge Partien hat er.
Ja.
Ja.
Ich weiß gerade gar nicht, ob wir dich einfach zum Hauptspiel übergehen sollen, weil sonst...
Nein, Uli, was hast du noch gespielt?
Gut. Ich habe ja, wie ich schon eben andeutete, gar nicht viel gespielt. Also, was ich gespielt habe, ist auf Empfehlung von einem Spielworks-Freund, der hat mir eine Mail geschickt, schau dir mal Im Schatten des Kaisers an, möglicherweise für eine Neuauflage. Das ist ein Hans-im-Glück-Spiel, ich glaube von 2004. Das hat einen gewissen historischen Hintergrund auch, ist aber wie bei vielen deutschen Spielen die Tapete nur so drüber gelegt. Und ich habe es dann tatsächlich verworfen, das nochmal neu rauszubringen, weil es ist nicht so gut gealtert in meinen Augen. Aber da es Hans im Glück ist, gibt es auf dem Zweitmarkt jede Menge Exemplare von diesem Spiel. Das kommt auch sehr unscheinbar daher. In einer Carcassonne-Box, also relativ klein. Es hat ein paar nette Mechanismen, die immer noch neu machen oder relativ neu erscheinen. Weil die Protagonisten im Spiel, man ist also Kurfürst oder kann Kurfürst werden, die altern, also die Adligen altern und altern dann auch raus aus dem Spiel. Und das ist natürlich für 2004 relativ neu und es hat eine große Verhandlungskomponente. Man kann eben immer den Kaiser wählen, nach jeder Spielrunde im Prinzip. Und deshalb heißt es auch Im Schatten des Kaisers. Und der Kaiser kann schon eine Menge Punkte ansammeln. Aber letztendlich glaube ich, oder das war meine Einschätzung, dass es keine Neuauflage verdient, aber das mag man natürlich auch anders sehen. Und wenn man die Möglichkeit hat, das Spiel mal zu spielen, die Regeln sind kleines Format, 8 oder 12 Seiten, dann sollte man das mal machen. Spielzeit ist so 75 Minuten. Also sicherlich kein Misserfolg, aber auch nicht für mich so interessant. Dann habe ich gespielt Machikoro Legacy. Ja, steht immer noch eine Partie aus. Keine Spoiler, ist ja eigentlich Legacy. Ja, wenn man Machikoro mag.
Ist dir zu einfach, oder?
Nö, also ich mag den Machikoro-Mechanismus, den kann ich, meine Frau ist keine Vielspielerin, mit der spiele ich gerne und die spielt auch gerne, aber bei der darf es nicht zu lang sein und sie mag auch das Grundspiel. Deshalb habe ich damals im Sommer die englische Version erworben, als ich in den USA war und die mitgebracht und wir haben das gespielt. Soweit, es ist auf 10 Partien begrenzt, für Legacy relativ außergewöhnlich, es ist kompetitiv, vielleicht nach der 10. Partie kommt ja noch so ein Effekt, trulala, war doch alles kooperativ, weiß ich nicht, aber es ist, wenn man Machikoro mag, reicht einem, glaube ich, das Machikoro mit der Erweiterung, da braucht man nicht das Legacy, und wenn man es nicht mag, Machikoro, weil es hat natürlich diese Würfelsachen, dass man Würfel optimieren muss, in bestimmten Kombinationen, dann wird auch einem das Legacy nicht rausreißen. Mhm. Die erste Partie ist noch etwas weniger als ein Machikoro, das normale. Und es wird immer weiter aufgebaut, aber es bleibt im Kern ein Würfeloptimierungsspiel mit einer Kartenauslage. Das ist also sicherlich kein Fehlschlag, aber eine Kaufempfehlung würde ich dafür nicht aussprechen. Nur wenn man ein riesen Machikoro-Fan ist, dann kann man das machen.
Ich mag Machikoro.
Obwohl es Würfel sind.
Dann in jedem Fall mal einen Blick reinwerfen und lässt sich sehr gut auch zu zweit spielen. Ist 2 bis 4 und
Martina mag Machikoro nicht.
Genau, also ich bin ja ein totaler Würfel-Fan schwierig. Und ich mag aber eigenartigerweise Machikoro gar nicht so sehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass es selbst mit den Kindern eventuell zu seicht wäre. Also ich weiß nicht, ob die da besonders viel Bock drauf hätten. Also die meckern jetzt teilweise schon bei Hogwarts Battle, dass ihnen das zu einfach war. Der Große jedenfalls. Also.
Okay. Ja, und wie gesagt, das ist, wenn man das nicht spielt, geht die Welt auch spielerisch
nicht unter.
Also das ist überhaupt kein Thema. Nochmal so eine kleinen Seitenschlenker vielleicht dazu.
Gerne.
Machikoro Legacy hat ja auch so ein bisschen einen sehr faden Beigeschmack bekommen, weil einer der beiden Entwickler vom Legacy, von dem Machikoro Legacy war ja der, oder ist der J.R. Honeycutt, der hat das zusammen gemacht. Und das muss man natürlich auch wissen, der ist ja so ein bisschen jetzt inzwischen Outcast geworden im Brettspiel-Hobby und zwar absolut zu Recht, was ich aus der Ferne entnehmen kann. Und das muss dann auch jeder selbst entscheiden, ob er in Zeiten von einer MeToo-Debatte ein solches Produkt spielen möchte. Jetzt mal ganz ernst gesagt, ich finde das extrem schwierig und man sollte Produkte von Personen und geistige Leistungen auch trennen können. Verstehe aber genauso, dass Leute sagen, das fasse ich nicht an, aber dann da dürfte man eigentlich auch keinen Peter Handke lesen.
Oder Michael Jackson
als Autor. Den ich sehr schätze, also nicht als was er vertritt seit 20 Jahren, aber was er schriftstellerisch geleistet hat. Man dürfte keinen Weinstein gucken.
Ja.
Selbst Woody Allen ist in der Debatte umstritten. Der Amazon-Deal ist ja geplatzt. In den USA ist der Film kaum gezeigt worden. A Rainy Day in New York. Polanski. Ach, wir könnten das jetzt noch eine Stunde weiterführen. Nur das angemerkt, wer sagt, nee, möchte ich nicht anfassen. Ein solches Produkt, der sollte das vielleicht wissen.
Ja, also ich meine, ich habe da ja auch mit drüber getwittert. Ich habe das damals auch mitbekommen. Ich muss sagen, mich hat das auch ziemlich überrascht und betroffen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dass Männer böse sein können?
Nee, also das einfach in dieser Art und Weise. Und ich war sehr entsetzt. Da ist aber ganz wenig noch drüber diskutiert worden. Vor 3 Wochen oder so hat er halt nochmal was veröffentlicht und hat die Veronika halt wieder als Lügnerin dastehen lassen und hat sie wieder angegriffen, wo ich dann so denke, warum hältst du nicht einfach deine Klappe? Also jetzt ganz aus dem Bauch rausgesprochen. Ich war da relativ wütend drüber. Ich selbst trenne das aber. Also das hat für mich jetzt keinen Grund, jetzt seine Spiele, die er bis dahin entwickelt hatte, nicht zu spielen. Mal gucken, ob er noch einen Fuß wieder reinbekommt. Im Moment ist ja eher so, dass die meisten gesagt haben, ich will nicht mehr mit dir was entwickeln.
Richtig. Ne?
Also das ist ja im Moment Konsens.
Ich glaube, der ist wirklich beruflich erledigt in diesem Bereich, weil alle Leute haben sich halt losgesagt. Was man auch beim Rob Davio sagen muss, er hat ja gesagt, das Geld, das er mit dem Machikoro Legacy er persönlich bekommen hat von Pandasaurus Games, das spendet er komplett. Gil Hover hat mit ihm zusammen das Rival Networks entwickelt, das Zweier Networks Version. Der hat sich auch sofort losgesagt. Ich glaube, den wird auch nie jemand wieder so anfassen. Was auch die Härte des Internets natürlich zeigt.
Ja.
Auf der anderen Seite, in diesem Fall, alle Anzeichen sprechen dafür, dass die Veronika da absolut recht hat. Ja, aber es kann auch mal natürlich nach hinten gehen. Also ich möchte in keinster Weise ihn verteidigen, genauso wenig wie ich einen Harvey Weinstein. In meinen Augen ein wirklich völlig daneben der Spur liegende Person, der wahrscheinlich in fast dreistelliger Größenordnung Frauen nicht nur psychisch, sondern auch physisch missbraucht hat. Also möchte ich wirklich nicht verteidigen, diese Person. Aber es gibt halt ein Werk und es gibt halt die Person und ich versuche das zu trennen. Und gerade bei Handke ist es mir sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwer gefallen. Aber ich kann genauso die Personen verstehen, die sagen, nee, ich kann das nicht trennen. Ich kriege da Gänsehaut, wenn ich so ein Machikoro Legacy anfassen würde. Nur vollkommen okay für mich. Ja, kann ich verstehen.
Ich meine, populärer ist ja vielleicht noch Michael Jackson. wenn man hört, was der theoretisch wahrscheinlich alles gemacht haben soll. Ja. Ist halt schwierig. Ja, ich hab's da leicht. Ich bin kein großer Michael Jackson-Fan, aber der wird auch nicht mehr gespielt, wirklich.
Ja, es ist ja auch nicht jeder gleich. Wir reden hier vom J.R. Honeycutt. Wer war das schon? Brettspieler.
Ja.
Wir haben dann aber den Michael Jackson. Wir haben aber auch einen Trump. Also der auch in sexistischster Weise sich geäußert hat vor der Wahl schon, ne, mit seinem Pussy Grab da. Ne, ich meine, aber jetzt gehen wir vielleicht in Sphären, die zu weit.
Aber warum? Warum nicht? Das muss ja. Ich meine, ernsthafte Spiele und ernsthafte Themen.
Ja, so ist es.
Und auch. Es gehört ja dazu, offensichtlich auch für die Brettspielszene. Und das ist ja auch gut, dass wir darüber sprechen.
Nee, absolut. Also so Themen müssen auch thematisiert werden. Es zeigt natürlich auch, dass die Brettspiele vielleicht dann doch langsam als Industrie erwachsen werden. Warum sollte das eine Oase des Wohlfühlens sein? Wo das nicht so ist. Es ist ja auch so, die Brettspielbranche ist halt genauso abhängig von allen anderen Trends. Schau mal in die Verlage rein. Das sind in den Schaltstellen nur Männer. Frauen kommen nicht vor. Und als Redakteure
hauptsächlich langsam bei Kindern
ein
spielen?
Kinder und vielleicht mal Familienspiele. Ansonsten dürfen die auch dort nichts machen. Natürlich immer Generalisierung. Es gibt ganz wundervolle Kolleginnen, die auch anderes betreuen. Aber auch, wir sehen es ja auch im Autorbereich. Es kommen jetzt erst die ersten Gelangen zu so ein bisschen Aufmerksamkeit. Da hat natürlich die Elizabeth Hargrave sehr geholfen. Oder hier in Deutschland die Sophia Wagner, die ja sofort als Erstling Noria veröffentlicht hat, eben ein Vielspielerspiel. Und das ist schon toll, aber wir sind da ganz am Anfang. Und die Strukturen aufzubrechen, das ist halt schwer. Aber warum sollte die Brettspielbranche anders sein als andere Bereiche? Ne?
Ja. Ich hätte auch lieber, wenn du eine Frau wärst.
Warum? Ja, finde ich auch schön.
Okay, das nehmen wir als Aufhänger. Uli Blennemann, ich wäre lieber eine Frau.
Pass auf, was du im Podcast sagst.
Wäre eine
sagst.
Möglichkeit. Wäre auch mal fein, ja.
Dann wären wir mit 3 Frauen gewesen auf der Bochum-Con.
Ja, aber in Wacken ist das nicht schön. Da muss man immer eine Toiletten anstehen, oder?
Ja, das also auf Metal-Festivals so, ne? Wäre man lieber ein Mann. Jede Frau. Ja. So, jetzt sind wir vom Ernsten. Wir haben ein Spiele-Desaster gespielt. Also bei uns ist die Welt ein bisschen untergegangen mit der Freitagsrunde. Wir haben Space Alert gespielt.
Space Alert ist großartig.
Wenn man einen Kapitän hat, der irgendwie aufpasst.
Ja, deswegen warst du ja auch nach dem ersten Spiel der Kapitän und nicht mehr ich. Ich kann das eigentlich sehr gut. Aber an dem Abend war ich nicht gut drauf.
Nee, er hat null auf uns gehört. Gar nicht.
Ich hab euch gehört.
Ja, aber du hast nichts gemacht dementsprechend. Space Alert ist ein kooperatives
Echtzeit-Programmierspiel, wie Roborally eigentlich. Und dann, guck mal, wie bei Galaxy Trucker, schaut man, man programmiert und dann guckt man, was dabei rauskommt in der zweiten Phase, was man eigentlich gemacht hat. Und man muss so Feinde bekämpfen in einem Raumschiff und Energie umleiten und Schilder aufladen und innere Bedrohungen bekämpfen. Aber so weit sind wir gar nicht gekommen.
Nee, man weckert sich ganz gut an. Es war schon, also diese Echtzeit bringt schon ein bisschen Stress mit sich. Aber es war eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Also dafür, wir haben halt gesagt, wir wollen nichts Anstrengendes spielen.
Und dann hast du einen Satz gesagt, der mich heute noch ärgert.
Okay.
Space Alert sei kein Spiel. Das sei dir zu wenig Spiel. Du triffst auch dauernd Entscheidungen.
Ja, aber es ist irgendwie so dieses, ich programmiere zuerst und dann gucke ich, da habe ich irgendwie vom Gefühl her, war mir das ein bisschen zu wenig.
Aber das ist doch bei Galaxy Trucker auch so. Da baust du auch erst dein Schiff und dann guckst du, ob es ankommt.
Ja, aber ich habe wenigstens ein Schiff irgendwie vor mir. Da habe ich irgendwie Männchen, die ich noch nicht mal hin und her ziehe und überleg dann, was ich mache. Ich weiß nicht. Also so
das
richtig.
Ist komplett in deinem Kopf. Das ist vielleicht zu viel für dich.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Kennst du Space Alert?
Martina, ich würde dir da widersprechen, weil ich finde, Restriktionen sollte man nicht einbauen. Das ist ein Spiel. Natürlich ist das ein Spiel, aber das war wahrscheinlich damals Ich war ja nicht dabei, eher flapsig.
Ja, natürlich. Für mich ist auch ein Mysterium ein Spiel.
Ich finde Space Alert eher ein bisschen anstrengend.
Auf jeden Fall.
Ich finde das auch. Ich finde es gut. Was mich bei dem Spiel beeindruckt, ist, dass es auch vom Vlada stammt, von dem Autoren. Und ja, das ist einfach ein Autorengott. Das muss man sagen. Ja. Der hat in unterschiedlichsten Komplexitäten kann der Spiele machen.
Ja.
Ich bin nicht der große Realtime-Fan, muss ich sagen. Wenn ich mich hinsetze an den Tisch, weiß ich nicht.
Ich will irgendwie Ruhe haben beim Spielen.
Ja, ich will mich auch nicht treiben lassen dann dabei. Finde den Ansatz aber gut und das Spiel auch gut. Und euer sehr geschätzter Isaac, der Autor vom Gloomhaven, der hatte mir noch Ende des Jahres gesagt, dass das eines der Spiele sei, was er am meisten schätzen würde. Mhm. Und daraufhin hatte ich mir eigentlich gesagt, ich packe das mal wieder aus. Wenn er es da sagt, muss ich doch vielleicht in den letzten Jahren da wieder was verpasst, weil ich habe das wahrscheinlich das letzte Mal 2010 gespielt. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, kann das sein? Ist das vielleicht erst 2011 rausgekommen? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich hoffe jetzt, dass ich nicht totalen Blödsinn erzähle. Aber ich meine, das ist eine sehr lange Zeit und da habe ich mir vorgenommen, das musst du mal wieder spielen.
Gefühlt da ist das, glaube ich, 2008 rausgekommen.
Ja, habe ich aber Glück gehabt. Reine Glückssache.
Ja, 2008. Ich habe recht, ich habe es geraten und Martina hat nachgeguckt. 2008.
Ja, dann habe ich da tatsächlich auch Glück gehabt. Aber ich würde sagen, dann hatte ich die Schachtel wieder in der Hand und habe gesagt, ja, Realtime, mich wieder an so ein paar Sachen erinnert und habe es dann wieder zu den anderen gelegt. Aber dennoch halte ich es für ein gutes Spiel.
Also es gibt
das schon, aber ist auch nicht so meins.
Es gibt so Spiele, die sind in der Erinnerung viel schöner, als wenn man sie dann selber spielt, oder?
Das sowieso, klar. Und viele Spiele, um dann nochmal eben zurückzukommen auf den Schatten des Kaisers, die altern auch nicht so gut. Auch wo ich sagen würde, da habe ich doch damals nur Spaß mit gehabt, so 2005 oder 2000. Und das packt man dann jetzt auf den Tisch und dann denkt man sich, oha, ne, da ist jetzt aber die Welt doch ein bisschen weiter. Und ja,
gut, dass du das nochmal auspackst. Ich wollte da eben schon einhaken, denn ein Spiel, was man heute noch leicht bekommt und super spielen kann, wie im Schatten des Kaisers, ist unser Spiel, was wir gespielt haben, überhaupt nicht. Freibeuter der Karibik von Alexander Pfister.
Mit der Evio-Konsole. Hast du das mal mit der Evio-Konsole überhaupt gekriegt?
Nee, ich hab die damals gesehen, aber ich hatte die, ich glaube auch in Nürnberg, als sie die mal vorgestellt hatten, aber das ist überhaupt nicht meins. Also das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich spiele Videogames sehr, sehr gerne. deshalb habe ich da auch vielleicht noch nicht den Bedarf so bei zu Realtime-Brettspielen. Aber nee, diese Kisten, die mag ich eigentlich nicht. Ist wahrscheinlich auch ungerecht oder so, tue ich dem Genre auch ein bisschen Unrecht, aber ist nicht meins.
Also Freibeuter ist aber nicht Echtzeit. Also das ist, man setzt seine Züge und dann berechnet er auch, wo die Entfernung am kürzesten ist, wo man dann ankommt. Und dann ist derjenige als nächstes dran, aber einfach nur, weil er nicht so weit gefahren ist wie andere. Und die Konsole spricht halt mit einem. Ja, das Problem war, dass dieser Konsolenhersteller pleite gegangen ist. Und naja.
Ja, aber wir haben es ausgepackt. Das ist auch so ein Spiel. Ich muss sagen, bei den Kindern kommt das normalerweise immer sehr gut an. Die Erwachsenen fragen sich so ein bisschen, wie spiele ich jetzt auf Sieg? Also es ist halt mehr so ein Spiel. Das hat halt auch, also was man heute ja ganz häufig hört, dieses, ich habe keine Lust auf lange Regeln, ich will mich hinsetzen und will spielen können. Ich will eine Losspielanleitung haben und will dann nach und nach immer mehr lernen. Und das hatte halt diese Evio-Konsole, also das Freibeuter der Karibik. Man setzt sich eigentlich hin, packt aus und wenn man das Einsteigerspiel nimmt, erklärt einem das alles.
Ja. Aber man sitzt halt auch dann immer da und es ist halt, das ist tatsächlich eher so ein Erlebnis als ein Spiel, würde ich sagen, weil die Entscheidungen, die du triffst, sind halt, was kaufe ich als nächstes ein und nehme ich das an, den Auftrag. Vielleicht kann ich, will ich da fliehen oder kämpfen? Und das war es auch schon an Entscheidungen. Das ist nicht sehr weitreichend. Das ist halt eher tatsächlich das Erlebnis. Und wenn man davon spricht, ein Spiel altert nicht gut, dann muss man sagen, da waren die Batterien ausgelaufen in der Konsole. Das ist recht.
Ja, das war mein, also da sieht man, wie häufig ich dieses Spiel auspacke. Aber ich muss halt sagen, das ist ein Spiel, was, ich mache ja ganz viele Brettspielveranstaltungen Und was bei den Kindern immer total gut angekommen ist, und zwar so gut, dass die das dann immer kaufen wollten. Und dann habe ich den Eltern immer sagen müssen, ja, tut mir leid, wenn sie das kaufen wollen, legen sie irgendwie 140 Euro auf den Tisch. Aber dadurch sind die Kinder dann immer wieder zum Brettspieltreff gekommen, um dieses Spiel spielen zu können. Aber ja, also funktioniert, ne? Ist aber jetzt auch, also nachdem ich das jetzt gesehen habe, müsste ich jetzt auch nicht sofort wieder spielen. Ja. Es ist sehr langatmig.
Ja, aber du hast ja dann auch einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, dass sowas bei Brettspielveranstaltungen Aufmerksamkeit schafft. Und da müssen natürlich alle Brettspiele auch schauen, wie kann man eine Table Presence schaffen. Ja. Und gerade die Miniaturenspiele sind natürlich auch ein Grund dafür, ist, dass sie so populär geworden sind bei vielen Spielern, weil man erstmal hinschaut, weil man da sieht, oh, was ist da eigentlich? Das muss man ja nicht mögen und die Spiele sind dadurch auch nicht besser. Aber Table Presence und wenn dann irgendeine Konsole mit einem spricht oder was macht, das ist erstmal interessant. Und ganz schlecht kann das ja auch nicht sein, weil du hattest gerade erwähnt, das war mir, wusste ich gar nicht, dass das vom Alex Pfister sei, das Spiel. Und Alex Pfister auch in früheren Jahren, der kann nichts Schlechtes machen. Aber schlecht kann es nicht sein. Wir sind jetzt wieder bei Vlada und wer ist so ein Design- und Autorengott? Und da können wir natürlich den Alex auch gut daneben packen. Ne? Ja. So haben wir schon zwei wieder abge... Und Isaac vorher, er hatte Gloomhaven erwähnt, da haben wir jetzt schon drei. Ne? Also besser geht's ja gar nicht. Ne?
Ja, nee. Das ist wohl wahr. Ja, wir hatten noch Port Royal gespielt, um das dann mit dem Alex Pfister abzuschließen. Das ist halt für das, was es sein will, ist das recht spaßig. Ne? Einfach nur Push Your Luck. Und ja, es ist ein nettes kleines Kartenspiel. Und um dieses Götterquartett fertig zu machen, Cole Worley?
Naja, ich bin der größte Fanboy. Ich bin ein absoluter Fanboy vom Cole. Ja. Das ist nicht nur in meinen Augen ein wunderbarer Autor, sondern auch ein ganz wunderbarer Mensch. Also mit ihm skype ich recht. Und sagen wir es so, regelmäßig. Und ich sehe ihn ja auch ein paar Mal im Jahr so bei Veranstaltungen. Und das sind eigentlich meine persönlichen Highlights bei diesen Sachen, sich mit ihm und auch seinem Bruder Drew, der ist auch ein wunderbarer Mensch. Die beiden machen ja zusammen Whirligig, also die kleine Firma, die ja auch Pax Pamir gemacht hat. Und das sind meine Highlights. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich Fanboy. Ne? Also man kann jetzt sagen, ich mache das jetzt das Ganze 25 Jahre beruflich, aber bei einigen Autoren, da sitze ich da mit offenem Mund, das muss man so sehen.
Das ist schön zu hören, dass es dir auch so geht.
Ja, natürlich, also das so eine kindliche Begeisterung, die muss man auch haben, sonst würde man das Ganze nicht haben. Die habe ich nicht bei allen Dingen im Bereich, also definitiv nicht, aber beim Cole, ja, da habe ich das.
Und deswegen hast du auch End in Famous Traffic gespielt.
Ja, darüber kann ich gerne was sagen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Da müsst ihr mir ein bisschen helfen. Ihr wolltet noch etwas kurz über Bochum erzählen, richtig?
Genau. Also, ja, dann lass uns über in Famous Traffic später reden. Okay. Ich war mir nicht mehr sicher, wann du das gespielt hattest.
Ja, da habe ich es gespielt, aber es ist eigentlich, fände ich ganz gut, wenn ihr über John Company sprecht, dann kann ich da direkt im Nachklapp was zu sagen, weil die Spiele sind. Die sind nicht ähnlich, das geht nicht, aber das passt sehr, sehr gut, wenn wir die hintereinander präsentieren.
Genau, denn auf der BochumCon, das ja meine erste große Brettspiel-Con mit Übernachtung war, mit 20 verrückten Menschen.
Total lieben Menschen.
Ja, aber total verrückt. Wer schließt sich denn bitte für 3 Tage ein in einem Hotel, um Brettspiele zu spielen? Das ist ja...
Ja, das habe ich früher auch gedacht.
Ja, wobei, ich meine, in den 90er Jahren haben wir am Wochenende Netzwerkpartys bei mir oben im Zimmer gemacht mit 7 Leuten.
Ja.
Das ist, glaube ich, was Ähnliches, oder?
Ja.
Ja, es ist halt einfach schön, gerade, also es gibt ja auch viele Euro-Spieler, die auf so Wochenenden fahren, aber ich finde das gerade als jemand, der sehr gerne sehr lange Spiele spielt, finde ich das immer schön, wenn man sich mit Leuten trifft, die das auch gerne machen, einfach weil man sich dann auch die Zeit nimmt. Also man kann natürlich auch eine Tagespartie verabreden, ne, und sich dann dafür treffen. Das macht man aber im Alltag relativ selten, auch wenn es möglich wäre. Ne? Man trifft sich auch so zum Spielen. Und das finde ich bei so Cons immer total schön, dass man da einfach zusammen spielen kann.
Und die Außenwelt ausblendet.
Völlig.
Nur unterbrochen vom Essen.
Ja.
Was man da, und vom Schlafen abends. Aber ja, das fand ich wirklich, wirklich ganz toll, dass man sich da wirklich konzentrieren konnte und die Regeln vorher müssen gelernt werden.
Ja, also deswegen geht's auch darum, die Bochum-Con ist jetzt keine offene Con, ne, sondern das ist eine Einladungs-Con. Ich war ganz froh und stolz, eingeladen zu werden und habe den Björn mitgenommen.
Auf Empfehlung.
Ja.
Schönen Gruß an Matthias.
An beide Matthiasse. Der Matthias Notsch hat mich empfohlen und der Matthias Kramer hat mich dann eingeladen.
Ja, stimmt. Und ich bin plus eins, haha.
Genau, Björn ist plus eins. Aber er hat sich gut geschickt.
Ist das nicht toll, in dieser männerdominierten Welt als Mann die plus eins zu sein?
Bei einem Wargame-Event.
Ja. Bei einem Wargame-Event.
Ja, absolut.
Das ist Emanzipation. Ja, und es war halt wirklich so, dass, das habe ich selber auch noch nie erlebt, dass alle Partien vorher komplett feststanden eigentlich. Also wir haben uns alle in so eine Excel-Tabelle eingetragen, jeder, worauf er Lust hätte zu spielen. Und jeder hat sich dann eingetragen, was er gerne mitspielen möchte. Und dann haben sich die Veranstalter und ein, zwei Freiwillige haben sich dann zusammengesetzt und haben irgendwie 3 Stunden lang versucht, das zusammenzukriegen, dass jeder irgendwelche Wünsche erfüllt hat. Und dann haben wir gewusst, was wir spielen.
Ich glaube, bis auf Elisabeth, was ich mir nur deinetwegen gewünscht habe, habe ich nichts bekommen, was ich mir gewünscht habe.
Doch, Liberty or Death hast du dir gewünscht, auch meinetwegen.
Oh, ja. Also, aber das war total gut, denn so konnte ich tatsächlich John Company kennenlernen, was ich so am Rande nicht gedacht hätte, dass es was für mich ist, was es aber total ist. Und Pax Pamir halt, was auch ich total gut fand.
Ja, war auch nicht auf deinem Schirm so richtig.
Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich habe halt in einem Anflug von, ich möchte tiefer in das Brettspieluniversum eintauchen, Pax Renaissance mir irgendwann mal zugelegt, das immer noch eingeschweißt in meinem Regal liegt.
Verständlich, ja.
Ja, weil so alleine ist das halt so ein bisschen, sich das selber zu erarbeiten, ist es halt schwierig. Was Cole Worley, der Autor von Pax Pamir, super kann, finde ich, ist online in Videos Regeln erklären. Nicht nur, dass er ein netter Mensch ist und man ihm gut zuhören kann, er kann tatsächlich auch seine Spiele zumindest gut erklären. Und da habe ich mir dann in Vorbereitung auf diese Con und Pax Pamir dann die Regelvideos von ihm, wie er das spielt und dabei die Regeln erklärt, angeschaut und war schon im Vorhinein dann begeistert. Und habe mir direkt Taktiken zurechtgelegt, wie ich denn am besten gewinnen könnte.
Ja, aber dann lass uns doch über Pax Pamir sprechen, was ja eigentlich unser Hauptspiel heute sein soll.
Oh ja, Pax Pamir.
Björn.
Eckdaten. Ja. Ich habe gar keine Eckdaten dazu. Hast du dir Eckdaten zu Pax Pamir aufgeschrieben?
Nein, ich habe nichts vorbereitet. Das war dein Part.
Hm, okay. Also,
Was brauchst du denn als Eckdaten?
Pax Pamir ist in der Second Edition, muss man ja dazu sagen, von Cole Worley und seinem Bruder mitentwickelt worden, ne? Soweit ich weiß. Und es geht thematisch um Afghanistan im 18. Jahrhundert plus.
19. Jahrhundert?
19. Jahrhundert, also 1800XX. Es ist ein 18XX-Spiel eigentlich. Wobei, tatsächlich hat das so ganz, ganz leichte Anleihen von einem 18XX-Spiel. Es fühlt sich ja so an. Ich meine, bei 18XX-Spielen muss man sich ja in eine Firma quasi anteilig einkaufen, um dann Entscheidungen treffen zu können. Und bei Pax Pamir kaufe ich mich in eine von 3 Fraktionen ein und kann die dann ausbauen. Insofern, wenn man will, hat das so ganz leichte 18XX.
Ja, aber sehr weit gefasst. Ja.
Sehr, also im weitesten Sinne würde ich da auch nur sagen, aber Cole Worley ist auch, kleiner Funfact am Rande, der ist riesen 18XX-Fan. Also das gehört auch zu seinen Lieblingsspielen oder Genres. Aber ich glaube, das ist eher zufällig hier, zumal er Pax Pamir zweite Auflage auch auf der ersten Auflage selbstverständlich aufbaut und das baut auf dem Gerüst und davon, da darf man natürlich auch dem Phil Eklund mal sehr danken, das baut auf dem Pax-Gerüst von Pax Porfiriana auf. Ne?
Ja. Wie auch das Pax Renaissance dann darauf aufbaut, richtig?
Ja, Pax Renaissance
ist ein bisschen anders.
Ja, da reist man so um die Welt immer, ne?
In Europa in der Renaissance, aber Pax Renaissance, das ist aber nur meine Meinung, das hat ja auch eine große Fanbase, hat aber diverse Probleme. Ich habe mein Exemplar irgendwann, nachdem ich es auch dreimal gegen die Wand geworfen hatte vorher, dann irgendwann auch abgegeben. Aber auf diese Probleme müssen wir jetzt auch nicht eingehen.
Also das soll auch jeder selbst. Ich stand gestern Abend kurz davor, die Verpackung aufzumachen. Jetzt bin ich wieder unsicher.
Ja, es ist halt einfach so, ich denke immer für Phil Eklund-Spiele mit Living Rules und so weiter, muss man auch einfach in der Stimmung sein, da Bock drauf zu haben, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Ne? Ja, also ich hab Neandertal von ihm eigentlich sehr gerne gespielt, aber auch da ist völlig klar, ich muss ständig gucken, haben sich vielleicht Regeln verändert, was ist passiert, da muss man einfach Bock drauf haben.
Aber das ist ja in der Tabletop-Szene, wo ich ja so ein bisschen herkomme, auch nichts anderes, du hast dauernd irgendwelche Neuauflagen, dauernd irgendwelche Regelmodule und, weiß nicht, bei Blood Bowl gibt's auch das Living Rulebook seit x Jahren.
Ja, aber Pax Renaissance ist schon anders, also genauso wie vorher ein Pax Porphyrana. Nur das habe ich jetzt so häufig gespielt, da bin ich drin, aber die Lernkurve, weil die Regeln einfach eine Vollkatastrophe sind, auch mit Living Rules, es ist eine Vollkatastrophe und ich habe schon einiges erlebt halt, die machen es sehr, sehr schwer. Also eins kann man, wie gesagt, Pax Renaissance hat auch eine riesen Fanbase, man sollte es vielleicht mal ausprobieren und dann entscheiden, aber der große Vorteil, und da tut man jetzt einem Renaissance kein Unrecht, ist, ein Pax Pamir, zweite Auflage, spiele ich ein-, zweimal und zumindest weiß ich, worum es geht und ich kann auch dem Spielablauf sehr gut folgen. Das ist überhaupt kein Problem, es ist kein komplexes Spiel, aber ein Pax Renaissance muss ich 10-mal spielen und zwar in kürzester Folge, dann weiß ich im Ansatz, wie es gespielt wird. Wenn man dazu Lust hat, und ihr seid ja bei Gloomhaven auch lange dabei geblieben, dann glaube ich, kann das viel Spaß machen. Aber wenn dem nicht so ist, dann wird es nur Frustration bringen. Und mich hat es unendlich frustriert und ich bin auch nicht mehr bereit, dann diese Zeit dort hineinzustecken, obwohl mir eigentlich die Pax-Reihe ja sehr gut gefällt. Aber für mich ist das ein Produkt gewesen, wo ich gesagt habe, nee, das kann weg.
Und das von jemandem, der ein Fall Blau spielt.
Ja, aber Fall Blau ist so zugänglich, das ist von den Regeln her, das ist herkömmliche Wargames, also das ist so easy, überhaupt kein Thema. Da sind alle Pax-Spiele einfacher, deutlich einfacher.
Also du würdest sagen, Pax Pamir ist von allen Pax-Spielen in der Second Edition das Spiel, was du auf jeden Fall empfehlen würdest.
Ja, also hundertprozentig ist das am weitesten zugängliche und in meinen Augen ist es jetzt in der zweiten Auflage auch das Beste. Wie gesagt, das kann man anders sehen. Pax Porphyrana war lange mein liebstes Spiel, aber auch da war ich kurz 2-3 Mal davor, es gegen die Wand zu werfen und dann aus dem Haus zu werfen, weil das hat ja auch diese ganz kleine quadratische Schachtel und die Kartenerklärungen waren zum Teil tatsächlich nur auf den Seitenflächen dieser winzigen Box, weil die Regeln hat er schwarz-weiß gemacht und die Schachtel war halt farbig. Und er hat gedacht, dann kann ich die Karten doch auf der Seite der Schachtel erklären, was welche Werte sind. Dann natürlich überhaupt kein Layout bei diesen Spielen. Die Hälfte, und das ist kein Scherz, das ist wirklich kein Scherz und ist genauso beim Pax Renaissance, die Hälfte der Regeln schiebt er ins Glossar. Ein Glossar ist dazu da, um Sachen zu erklären oder darauf hinzugreifen, aber nicht erstmal die Basisregeln zu machen. Yeah. Unfassbar. Aber Phil Eklund, ein sehr liebenswerter Mensch, aber Phil Eklund ist Phil Eklund.
Ja.
Und
Raketenwissenschaftler.
Das darf ein Phil Eklund, wenn das ein anderer Autor machen würde, ein anderer Verlag, die würden zu Recht gesteinigt.
Aber, ja. Aber es ist, ich weiß nicht, hab ihn auf der Spiel vor 2 Jahren oder so kennengelernt, hab kurz mich mit ihm unterhalten und er hat mich direkt eingeladen, das neue John Company zu spielen. Und ich musste leider abwinken, weil ich war mit Anhang da und die Jungs wollten etwas anderes machen, als jetzt die nächsten 5 Stunden John Company spielen. Ja. Aber es war toll, ja. Ja, und Pax Pamir, ich meine, klar musst du jetzt sagen, dass es das beste Pax Pamir ist. Oder das beste Pax-Spiel ist, weil du es ja rausbringst, auf Deutsch, glücklicherweise.
Ja.
Denn es ist ja letztes Jahr erst rausgekommen, also 2019. Ja. Und ja.
Man kriegt es schon nicht mehr.
Ja, aber ich hoffe, die drucken das nach, ne?
Ja, also es ist ja so, das war ja eine Kickstarter-Auflage. Ja. Das war das erste Spiel dieses Kleinstverlages Whirligig. Man konnte es dann, glaube ich, noch anschließend über den Pledge Manager auch noch weiter bestellen, aber das ist ja regulär nicht in den Handel gegangen. Und die wollten ja auch einfach mal testen, ob man mit so einem Spiel überhaupt erfolgreich sein kann. Und das waren sie. Und ja, da es eben sehr schnell vergriffen war, haben sie dann gesagt, dann kommt irgendwann eine Neuauflage und die wird in diesem Jahr erscheinen, weil Spielworks kann natürlich nicht eine Kleinstauflage alleine stemmen. Das wäre viel zu aufwendig, das zu machen. Ich kann das nur drucken, wenn es zeitgleich auch von anderen gedruckt wird. Also die englische Version wird zeitgleich erscheinen. Whirligig wird wieder also eine Version machen und es gibt auch eine chinesische Auflage von Yoka Games. Also wir drei machen das zusammen und es wird auch materialtechnisch wirklich identisch sein. Also
wollte ich gerade sagen.
Genau diese.
Bitte? Wollte ich ja gerade sagen, denn das Großartige ist ja bei dem Spiel auch die Qualität der Komponenten und die Hochwertigkeit, also die gefühlte, die Haptik und die Optik ist halt beides total gut in dem Spiel. Und das ist auch ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist Boardpräsenz, was auf jeden Fall auch von Umstehenden Aufmerksamkeit erregt. Ne?
Absolut.
Wir haben wieder ein Küchenhandtuch.
Ein Küchenhandtuch,
das scheint. Es gibt wieder diese Matte als Spielplan, oder dieses Rollbare. Es gibt diese, ich glaube, das nennt sich Resin oder so, diese Spielsteine, die Armeen und Straßen darstellen, die man aufstellen kann in drei Farben. Also das wird genauso sehen, was ich versuche, etwas anders zu machen, aber das ist noch nicht hundertprozentig durch. Also ich hätte gerne schon 5 Spielhelfen drin, weil es ja bis 5 Spieler ist und nicht nur 2, wie es im Original sind. Ja, wird man sehen, ob das geht. Das sollte machbar sein. Aber die verwenden halt sehr viel Plastik innen drin. Das ist dem geschuldet, dass man diese Spielsteine halt auch schützen möchte, dass die nicht zerbrechen. Aber weniger Plastik ist natürlich schon gut, aber es ist gar nicht einfach. In einer 500er Auflage, und das ist damit auch gesagt, wie hoch die Spielworks-Auflage auf Deutsch sein wird, 500 Stück nämlich, ist es gar nicht einfach, das zu ändern. Ja, also ich bemühe mich da um eine Papplösung, die wird sowieso schon teurer sein, das ist keine Frage, weil das so eine kleine Auflage ist, aber es soll ja auch stabil sein. Und möglicherweise muss ich da in den sauren Apfel wieder von viel Plastik hineinbeißen, aber ja, wir werden sehen.
Ich habe da gesehen, es gab so eine Schiene, wo man die drei Fraktionen quasi draufsetzen kann. Ist die dann auch dabei oder ist
das was? Das ist so geplant, genau. Das soll so sein. Es wird wohl auch, das ist von Whirligig noch nicht hundertprozentig geklärt, auch wieder die Option Metallmünzen geben.
Ja, das hätte ich auch als nächstes gefragt, genau.
Die wird es auch über Spielworks dann geben, also kann man dann ordern dabei, wer das mag. Ich bin ja nicht so ein Bling-Bling-Fan, ich habe damals auch per Kickstarter nur die mit dem Papp-Rupien, also mit dem
Papp-Geldeinheiten. Aber die sind schon schön, die Münzen.
Ja, aber die sind auch schön, ich brauche es nicht, aber ich erkenne natürlich an, dass es das für viele ein Faktor ist. Und wenn dann eine englische Ausgabe was hat, kann ich schlecht sagen, ja, nee, bei mir gibt's das aber nicht. Mhm. Also klar, es wird auch da die Münzoption geben.
Aber die Sache ist ja, bei so einem Münzspiel muss man aufpassen. Ich hatte das bei, glaube ich, bei Seafall gesehen. Die hatten auch Metallmünzen-Optionen dabei damals. Und wenn man da mit Metallmünzen rumhantiert hat, dann haben die Karten kaputt gemacht. Das ist halt. Das
kann durchaus auch sein. Das
muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Und bei Pax Pamir legt man ja die Münzen auch auf die Karten wirklich drauf.
Ja, aber dann kann man die Karten sleeven, dann ist das auch egal.
Ja, ein Katscher rein ist ein Katscher rein, wenn die Münze runterfällt.
Okay.
Ja, das muss natürlich dann wirklich jeder selbst sehen. Auch so eine Transportsache ist natürlich nicht ganz unwichtig. Wenn die Münzen sehr schwer sind, sollen sie auch nicht die Schachtel durchschlagen. Und das ist dann wieder für so ein Inlay, ob der jetzt aus Pappe ist oder aus Plastik, ja, wieder ganz wichtig.
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin, wenn du sagst, man legt Münzen auf Karten und es gibt Karten und es gibt Spielsteine und so. Willst du uns nicht erstmal überhaupt erzählen, um was es bei dem Spiel geht? Also ich meine, ich weiß es jetzt, aber ich glaube, unsere Zuhörer fragen sich gerade, okay.
Wie schon gesagt, ist das 19. Jahrhundert in Afghanistan und es ist ein Spiel, wo man ein Warlord eigentlich spielt, ein Anführer, einen afghanischen Anführer, der sich mit einer von drei Fraktionen, entweder den anderen nativen Afghanen oder den Briten oder den Russen, alliieren kann und muss. Ich glaube, man muss. Man kann nicht ohne Affiliation sein.
Ja, ich glaub, nein, man muss.
Man muss. Also man muss sich mit einem dieser drei größeren Machtblöcke zusammenschließen. Das macht jeder Spieler am Tisch individuell. Theoretisch könnten es alle an die gleiche Fraktion gehen, macht aber spielerisch selten Sinn. Dann kauft man mit seinen Münzen neue Court-Karten, also Karten, die Persönlichkeiten repräsentieren und gleichzeitig dann auch Aktionsmöglichkeiten haben. Die kauft man aus einer, ja, so einer typischen Rutschleiste, wie bei im Wandel der Zeiten, wo man, ja, da muss man ja Aktionen ausgeben. Hier legt man dann Geld drauf in einer wirklich geschickten Weise. Ich weiß nicht, war das mit dem Vorgänger auch schon so, dass man die Münzen...
Ja, also das ist eigentlich Pax, das ist, ja, die Pax-Reihe macht ja das ähnlich. Okay. Also dieser Marktmechanismus, das ist schon in ähnlicher Weise, nicht identisch, schon seit dem ersten Spiel so Pax Porphyrana.
Okay, also man hat eine Kaufrutschleiste, wo rechts immer neue Karten nachgelegt werden, wenn man die weggenommen hat von der Leiste, und die rutschen dann halt immer nach links weiter. Und wenn man eine Karte von dieser Auslage kaufen möchte, dann muss man, je nachdem wie weit die links liegt, links davor immer Münzen drauflegen. Und die Sache ist die, dass man immer zwei Reihen hat, also man hat zwei Reihen übereinander und man muss halt immer mindestens, wenn man jetzt nicht die erste Karte nimmt, die ist halt umsonst, aber sobald man die etwas rechts liegende Karte nimmt, also
kostet die immer so viel, wie Karten davor liegen.
Genau, und das sind halt immer in Zweierschritten, deswegen kosten die auch immer, alle Kosten sind auch in Vielfache von zwei. Und alles, was man dann kauft...
Nee, das ist nicht, es ist eins. Es ist die in der Reihe. Also du musst nicht beide Reihen bedienen, sondern es ist, die erste Karte kostet eins, weil du einen davor legst. Du legst dich auf beide Seiten Geld.
Okay.
Du bist gerade, wenn du Marktkarten später kaufst. Ja, also wenn du links Geld hinlegst.
Ja, wenn ich links...
Uli. Nicht ganz. Also tatsächlich, Martina hat recht, dass es nur in einer Schritten weit geht. Also der Markt, wo die Karten ausliegen... Wie du schon sagtest, Björn, zwei Reihen, insgesamt je sechs Felder. Also wir haben 12 Felder auf dem Markt. Und tatsächlich kosten die ersten Karten, das hattest du, glaube ich, gerade nicht ganz korrekt gesagt, Martina, die ersten kosten null.
Genau, die ersten kosten null, weil ja keine Karte davor liegt. Also die Karten kosten immer so viel, wie Karten davor liegen. Also kann man sich das am leichtesten merken.
Genau, maximal 5 Rupien eben.
Ja. Genau, und die lege ich halt immer davor hin, auf die Karten, die ich nicht nehme, die ich quasi überspringe. Und auf jede Karte, die ich überspringe, lege ich eine Karte hin. Und der nächste Spieler, der die Karte dann kaufen würde, wo schon eine Münze drauf liegt, der bekommt dann das Geld wieder.
Und ja, das ist ja ein Mechanismus, der häufiger vorkommt.
Genau. Und wenn ich aber etwas bezahle, wenn ich zum Beispiel Truppen ausheben möchte, durch Aktionen, die ich schon vor mir liegen habe, dann sind es immer die Zweierschritte, weil ich dann von rechts auf den Markt Münzen drauflege.
Absolut richtig.
Immer in zwei. So meinte ich das natürlich.
Ja. Und das bedeutet auch, dass das ein geschlossenes, ein fast geschlossenes System ist. Es gibt fremdfinanzierte Karten, die mal hineinkommen, da kommt das Geld aus der Bank. Wenn die aber aus irgendwelchen Gründen auch wieder das Spiel verlassen, muss man das Geld auch wieder zurückzahlen. Aber ansonsten ist es ein geschlossenes System der Bezahlung und das macht es eben auch sehr, sehr interessant.
Ja, deswegen ist es auch meistens so, wenn einer besonders viel Geld hat, haben alle anderen wenig.
Richtig.
Das ist tatsächlich, also von der Ökonomie her, von der Simulation der Ökonomie fand ich das auch super spannend, dass man wirklich, jeder startet mit einem gewissen Geldbetrag und wenn man das ausgibt, dann liegt das auf dem Markt und dann kann das jemand anderes im Prinzip wieder nehmen, aber von außerhalb, man kriegt kein Einkommen am Anfang der Runde oder so. Wenn man dann das besteuert, irgendwas Steuern erhebt in seinem Land, was man auch kann in dem Spiel, dann nimmt man das auch wieder vom Markt runter, wenn die Münzen dann da lagern. Oder von anderen Spielern direkt, falls die in seinem kontrollierten Bereich sind.
Ja, weil das Spiel hat ja auch eine gewisse Area Control Mechanismus eigentlich. Ne? Ja. Also ich habe ja eine Karte vor mir, was ich gerade ein bisschen despektierlich mit Handtuch benannt habe. Also es ist eine wunderschöne Stoffmatte. Auf der die ist auch total schön am Rand bestickt. Also da sieht man halt auch einfach, wie viel Liebe da drin steckt. Ne? Das ist ja nichts, was notwendig ist.
Mit einer Siegpunktleiste.
Mit einer Siegpunktleiste. Und da sind ja die einzelnen Landstriche oder
Regionen
drauf. Und da kann ich halt Einfluss haben.
Genau. Und einerseits hat man eine Reihe von Markern auf seinem Tableau, die man von seinem Tableau runternimmt, um die irgendwo hinzusetzen, in Länder, die man kontrolliert. Oder um sie zu Spionen zu machen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und andererseits hat man halt die Armeen und Straßen der drei großen Fraktionen, die mit denen man sich alliiert hat. Und da kann man dann die von der eigenen Fraktion meist Truppen ausheben für sich, was dann gut ist, wenn man dieser Fraktion angehört und weniger gut ist, wenn man nicht dieser Fraktion angehört, um dann auch Regionen zu kontrollieren und quasi für diese Fraktion auch Statthalter zu sein von einer Region.
Aber es ist ja schon so, dass das nicht unbedingt ich bin, weil das ist ja das Chaotische in diesem Spiel. Ich fange mit einer Fraktion an und bin Afghane und kann dann aber durch Karten, die ich kaufe oder sowas, auf einmal dann doch eher zu den Russen tendieren.
Genau.
Und dann ist alles, was ich vorher gebaut habe, also deswegen ist es so ein bisschen von dem, was man an Armeen baut, also von den Russen, den Afghanen und den Briten, ist es halt schon so, die gehören ja allen. Also jeder kann damit irgendwas machen oder für jeden zählt das irgendwie, der dann die jeweilige Fraktion hat.
Das wären dann sowas wie diese Firmen, wo man sich einkaufen würde, wenn es ein 18xx-Spiel wäre.
Ja, in ganz grober Weise ist das auch absolut richtig. Man muss vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Also wir sind ja im 19. Jahrhundert in Afghanistan und das Land ist, nachdem das Durrani-Reich zusammengebrochen ist, ist das jetzt wirklich in völligster Unordnung. Das hat aber durchaus auch das Interesse von auswärtigen Mächten hervorgerufen, durch die Lage des Landes. Und also die Briten und die Russen, die haben ein Interesse an Afghanistan, ein gewisses Interesse, nicht immer gleich groß. Und natürlich auch gibt es Kräfte, die Afghanistan wieder einen wollen. Aber das ist ja das Zeitalter, was The Great Game heißt. Weil man dort eben ja durchaus spielerisch tätig ist, machtpolitisch spielerisch tätig ist. Aber wir als Spieler, wir spielen weder die Russen noch die Briten noch die Afghanen. Wir sind kleine afghanische Höflinge und wir richten uns natürlich immer nach Loyalitäten aus und die wechseln durchaus, wie es auch historisch war. Wir neigen vielleicht als kleiner Hof zunächst mal den Russen zu, sehen dann aber, dass die uns bei unseren Bestrebungen gar nicht mehr helfen können, dann neigen wir uns doch eher den Briten zu oder auch den Afghanen. Und das wird im Spiel auch mehrere Male wechseln. Und wie Björn ja auch schon eingangs sagte, es kann durchaus mal sein, dass wir alle den Briten zuneigen. Ist eher unwahrscheinlich, aber das kann durchaus passieren. Aber diese zwei Ebenen, dass wir alle zwar Armeen auf das Feld bringen oder auch Straßenverbindungen, also Infrastruktur, das könnten dann Briten sein, aber wir sind nicht die Briten. Wir können mal vielleicht mit denen agieren, aber wir sind schon ganz andere. Wir haben auch ganz andere eigene Interessen in diesem Spiel und das macht es eigentlich besonders. Oder das ist natürlich nicht ein Alleinstellungsmerkmal, da gibt es auch genügend andere Spiele, die das machen, aber ist schon außergewöhnlich.
Das macht es schon spannend, ne? Also einfach, weil ich ja... Wenn ich mich nur auf eine Sache konzentriere und ich muss dann aber später switchen sozusagen und hänge mein Fähnchen in eine andere Richtung, dann behindert mich ja das, was ich vorher vielleicht gebaut habe.
Ja, genau. Oder es war extrem kostspielig und das Geld ist weg, weil ich kann ja auch so einer Koalition Geschenke machen und habe mich da richtig investiert, dass ich besonders loyal sind und dass die anerkennen, wenn es zu so einer Siegpunktwertung im Spiel sind, das ja Dominanzchecks, wenn die eben geschaut wird, welche Koalition ist vorne, wenn ich mich da besonders rangehängt habe und dann will ich aber zu einer anderen wechseln, dann sind die natürlich alle weg und so ein Geschenk kostet mindestens mal 2 Rupien und 2 Rupien ist im Spiel schon viel Geld.
Oh ja. Das ist dann tatsächlich auch so, dann man hat diesen Stapel von Karten, mit dem das ganze Spiel auch quasi läuft. Die repräsentieren einerseits hauptsächlich Persönlichkeiten aus der Zeit, die mir dann Optionen geben, entweder ein General oder ein Weiser oder ein Steuereintreiber. Und die liegen halt auf diesem Markt aus und die kaufe ich halt mir auf die Hand und dann kann ich die noch ausspielen und dann kann ich die Aktionen von denen nutzen. Aber dieser Kartenstapel, wo die rauskommen, da gibt es einen ganz, ganz großen Fundus von, wo man auch in einer Partie nicht alle Karten mit reinnimmt, was den Wiederspielwert nochmal erhöht. Und diese Karten haben auch Loyalitäten, die gehören dann, einer ist ein Afghane, einer ist ein britischer General, einer ist ein russischer Spion. Ich glaube, die Russen können besser mit Spionen umgehen, so wie ich das in meiner Partie gemerkt habe. Die haben eher mal Spione. Und dieser Kartenstapel ist aber vorher
vorbereitet
worden, wie in Pandemie vielleicht als Beispiel, wo man ja auch die Ausbruchskarten an verschiedenen Positionen im Deck hat. Hinzu kommt noch in den späteren Stapeln Eventkarten wenige, die interessanterweise auch so funktionieren, dass die, wenn die rechts ins Spiel kommen, dann können die einerseits gekauft werden, was die ein bisschen anders, ein Ereignis auslöst, was ein bisschen anders ist, vor allen Dingen für denjenigen, der es kauft, als für die anderen. Oder die rutschen durch bis zum Ende und machen dann meist genau das Gegenteil von dem, als wenn man sie gekauft hätte. Also wenn die dann bis zum Ende links durchrutschen, weil sie keiner kauft und man die Sachen davor kauft, dann werden diese Events anders ausgelöst.
Das sind auch die einzigen Karten, die rausrutschen können. Ne? Ja, denn sonst bleiben die Nullerkarten, wenn die keiner nimmt, bleiben die liegen.
Und diese Dominanz-Check-Karten, die halt auch alle, ich glaube, 6 Stück oder 5 Stück sind es.
Vier.
Die in den letzten 4 Hälften des 5-stückigen Stapels, sind, die rutschen entweder auch raus, oder die kann ich auch vorher kaufen, um gezielt, wenn es für mich günstig ist, diesen Dominanz-Check auszulösen.
Ja.
Und dann wird geguckt, welche der 3 Fraktionen die Oberhand hat. Und dann wird geguckt, wer dieser Fraktion angenommen. Die Briten haben sehr viel Präsenz auf dem Board und sind dann halt die dominantesten. Die haben sehr viel Steine auf dem Brett, ob es jetzt Straßen oder sehr viel mehr als die anderen und Straßen oder Armeen sind. Und dann wird geguckt, wer hat denn die, gehört denn dieser Fraktion an? Wer ist der loyalste innerhalb dieser Fraktion? Und der kriegt die meisten Siegpunkte. Sollte es da einen Gleichstand geben, dann wird individuell geguckt, wie jeder, also wenn es ja keine dieser 3 Fraktionen eine Dominanz hat, dann wird geguckt, welcher der Warlords, der afghanischen Spieler hat denn da die meisten Spieler, Spielsteine auf dem Feld und dann wird da geguckt. Und dann gibt es entsprechend, aber ich glaube auch weniger Siegpunkte.
Da gibt es nur für die ersten beiden Spieler sowieso was und es gibt tatsächlich weniger Siegpunkte. Aber was noch ganz, ganz wichtig ist, in dem von dir eher zuerst geschilderten Fall, dass also eine Koalition sich als erfolgreich ausgezeichnet hat, da verschwinden anschließend alle Blöcke. Und Blöcke sind Armeen und Straßen vom Spielplan. Und das ist, also man hat wieder eine komplett gemähte Wiese vor sich und das macht das auch nochmal interessant.
Dann können die anderen nochmal gucken, okay, das hat sich jetzt, meine Strategie hat sich jetzt nicht so ausgezahlt, weil die andere Fraktion, der ich nicht angehört habe, so viel Dominanz hatte. Aber nach diesen Dominanzchecks werden die dann abgeräumt, wenn dann eine die totale Dominanz hat. Und was bei dem Spiel auch noch interessant ist, wenn ein Spieler punktemäßig wirklich davonläuft, dann ist das Spiel auch vorbei.
Ja, bei 4 Punkten mehr, ne? Ja. Aber nur beim Dominanzcheck, oder?
Ja.
Genau.
Wenn der Dominanz, ja, gut, wenn man halt die Siegpunkte dann bekommen hat, wenn alle Siegpunkte ausgespielt wurden und einer führt deutlich, dann ist das Spiel vorbei. Und
naja, mit 4 Punkten, also das ist ja.
In dem Spiel sind, glaube ich, 20 Siegpunkte schon viel, wenn man die hat.
Ja, klar, ja,
die wird man nicht haben.
Ja. Aber klar, wenn
20
wenn,
ist schon extrem viel.
Ich glaube, ich hatte 14. Mit 14 hatte ich gewonnen, aber parallel mit jemand anderem auch. Aber ich hatte eine rote Karte, die ein Tiebreaker war, nämlich eine Pistole. Ich habe eine Pistole zu einer Messerstecherei gebracht. Und deswegen
gewonnen. Ja, noch 2 ganz kurze Sachen zu diesen Dominanzchecks, die ja die Siegbedingungen sind. Das passiert eben, wie du ja gerade, Björn, schon gesagt hattest, wenn eine rote Ereigniskarte, eine Dominanzcheckkarte, dann entweder aus dem Spiel rausrutscht oder gekauft wird. Jetzt könnte man ja sagen, aha, dann ist das ja relativ strukturiert. Wir haben also 4 Wertungen in diesem Spiel. Dem ist aber auch nicht so, weil es kann durchaus mal sein, dass 2 Dominanzcheckkarten zeitgleich im Markt sind. Das hängt vom Mischen ab. Und wenn das der Fall ist, wird sofort ein Dominanzcheck ausgelöst. Und zwar werden anschließend beide Karten rausgenommen. Das heißt, es kann durchaus auch sein, und das ist im Regelfall auch so, dass es gar nicht 4 Dominanzchecks gibt, sondern mal nur 2, wenn das 2x2 passiert, oder auch nur 3. Und gekoppelt damit ist, dass der letzte Dominanzcheck, egal ob es jetzt 2, 3 oder 4 gibt, punktemäßig verdoppelt ist. Und auch da muss man natürlich so ein bisschen spekulieren, aber man weiß es eben nicht. Also da ist jederzeit, ist das in meinen Augen auch so punktetechnisch ein Ritt auf der Rasierklinge.
Oh ja, und das fühlt sich auch so an, dass es sieht sehr chaotisch aus, es kann unheimlich viel passieren, aber was das Faszinierende ist, dass ich immer im Blick habe, dass ich habe immer das Gefühl, dass die Spieler das trotzdem bestimmen, die Aktionen der Spieler bestimmen trotzdem immer noch das Geschehen, man wird nicht gespielt in dem Spiel.
Nein, absolut, da gebe ich dir zu 100% recht, es ist natürlich so, es ist ein Kartenspiel und wie ihr ja beide schon eben gesagt habt, da nicht alle Karten im Spiel sind, kann es auch durchaus passieren. Ich habe jetzt viel Spielerfahrung, sage ich mal, behaupte ich jetzt einfach mal, und ich neige der russischen Fraktion zu, die jetzt aber kaum präsent ist. Aber ich erwarte, da müssen ja noch viele russische Karten kommen. Deshalb behalte ich das mal. Es kann sein, dass das überhaupt nicht vorkommt. Habe ich Pech gehabt. Damit muss ich aber als Spieler auch umgehen können. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel. Und natürlich in der Mehrpersonenpartie 3, 4, 5 Spieler ist es natürlich auch ein Verhandlungsspiel am Tisch. Wenn ich nicht spreche mit anderen, wird mir auch nicht viel Gutes geschehen. Das heißt, ich muss natürlich auch am Tisch, es gibt keine Verhandlungen, die übrigens bindend sind, und das ist auch, wird auch alles am Tisch ausgetragen, also nicht, dass 3 Leute weggehen und in 20 Minuten wiederkommen. Nein, aber man kann natürlich sagen, am Tisch, mach du doch mal bitte was auch gegen den, der führt doch Punkte technisch, und wollen wir nicht mal ein bisschen zusammenarbeiten? Und das gehört natürlich auch wieder dazu. Aber es gibt hier keine festen Fraktionen innerhalb der Koalition. Das wird eigentlich von Spielzug zu Spielzug immer wechseln. Aber das macht es eben aus, dass man jederzeit das Gefühl hat, ich entscheide hier, auch wenn es vielleicht gar nicht so der Fall ist.
Ja, aber wichtig ist ja das Spielgefühl. Und es fühlt sich tatsächlich so an, als ob ich oder zumindest ich oder andere Spieler wirklich dafür verantwortlich sind. Wenn man dann im Gegenzug so ein John Company sieht vom gleichen Autor, da fühle ich mich sehr gespielt teilweise. Da passieren Dinge, wo ich denke, wow, da konnte ich jetzt gar nichts machen. Was eine andere Faszination ist.
Da gehen wir bitte gleich drauf
einen großen Widerspruch einlegen.
Ja, da möchte ich gleich
aber Widerspruch einlegen, aber da kommen wir vielleicht später dazu.
Also was wir noch überhaupt nicht erklärt haben, ist, was man in diesem Spiel eigentlich macht. Also ich will ja immer noch mal versuchen, du hast 2 Aktionen als Spieler, wenn du dran bist.
Genau.
Du kannst kaufen.
Ne? Man kann vom Markt etwas runterkaufen.
Man kann vom Markt Karten kaufen.
Man kann etwas ausspielen. Und man kann
die Aktionen benutzen, die auf den ausgespielten Karten sind.
Genau.
Und es gibt
ausgespielte Karten repräsentieren Menschen, die an deinem Hof sind, die für dich quasi
das
arbeiten.
Das ist halt die Bedeutung deines Hofes. Je mehr Karten du da hast, wobei es auch im Spiel natürlich Limits gibt, wie viele Karten man auslegen kann, hängt auch von der eigenen Auslage ab. Das sind Möglichkeiten. Je stärker dadurch bist, umso mehr Wirkung hast du auch. Aber die Basisaktion, das hat der Martina gerade gesagt, oder ihr beide zusammen, ist Karten kaufen vom Markt. Das andere ist Karten, die ich vorher gekauft habe, die habe ich ja jetzt auf der Hand, die spiele ich eben in meinen Hof aus. Und alles, was dort liegt, das sind dann weitere Aktionsmöglichkeiten, die ich vornehmen kann.
Genau, dann kann ich halt, ich kann Armeen ausheben, ich kann Straßen bauen, also Infrastruktur.
Wenn mein Hof mir das erlaubt.
Wenn dein Hof dir das erlaubt, genau.
Und auch da darf man nur 2 Aktionen ausführen. Es sei denn, es gibt so 4 Ausrichtungen, ökonomisch, militärisch, politisch und geheimdienstmäßig,
Geheimdienst.
Intelligence, mäßig.
In Geheimdienstsachen sind das.
Genau. Ja. Und wenn dann immer eine dieser Ausrichtungen ist die Favorite Suit, also das ist, die ist bevorzugt und die kann ich so oft ausspielen, wie ich will, aber jede Karte nur einmal. Also jede Karte darf nur eine Aktion machen. Mhm. Also wenn mein militärischer General mir erlaubt, Truppen zu bewegen und militärisch ist gerade die Favorite Suit, dann kann ich jeden meiner Generäle eine Aktion mit dem machen.
Genau, das ist auch so eine Leiste auf diesem auf diesem Tuch, ne? Also da steht das dann dran.
Da ist ein Turm.
Und das ist halt auch farblich alles sehr gut gemacht. Also das ist ja schon so, dass du farblich dann einfach siehst, okay, jetzt ist lila dran, dann kann ich alle meine lilanen Karten eine Aktion davon umsonst machen.
Mhm. Und interessant ist auch, dass, ich meine, die Ikonografie ist relativ eindeutig bei meinen Karten von meinem Court. Die haben eine von vier Farben, die den Suits entsprechen. Gelb ist zum Beispiel Ökonomie, Rot ist Militär, Politik ist lila und Blau wäre dann die Intelligence-Sachen. Und so eine Karte hat halt immer eine Suit und manchmal noch Sterne dazu. Und die Sterne sind halt wichtig bei die erhöhten Limits, die man normalerweise hat. Zum Beispiel bei der Ökonomie ist dein Geld sicherer vor Leuten, die das besteuern wollen, weil die in deiner Region sind. Rote Sterne sind wichtig für Tiebreaker beim Scoring und die politischen Sachen, die lila Sterne sind, die vergrößern, wie viele Leute ich am Hof haben kann überhaupt, wie viele Karten ich ausliegen haben kann. Und die blauen
mein Handkartenlimit.
Das Handkartenlimit, genau. Und so ist es halt auch wichtig. Ich kann diese Suits auch ändern in meinem Spielzug noch, um dann zum Beispiel all meine roten Karten erst auszuspielen und dann ändere ich die Ausrichtung auf Politik und dann kann ich alle meine Politikkarten ausspielen, sodass ich dann Superzüge machen kann, in dem Sinne, wo ich sehr viel agieren kann. Allerdings kommt das sehr selten vor und man muss es vorbereiten.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz letzteres war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses Spiel mit einem super einfachen Spielzugsrundenmechanismus. Wenn ich dran bin, mache ich zwei Aktionen. Punkt erstmal. Erlaubt aber eine unglaublich hohe Flexibilität. Ich entscheide, kaufe ich erst eine Karte, spiele ich erst eine Karte aus oder setze ich eine Aktion erstmal um einer schon ausliegenden Karte. Es ist völlig frei, wie ich das mache. Also nicht erst kaufen, dann ausspielen, dann irgendwelche Kartenaktionen, sondern das bleibt mir überlassen. Und wie du es gerade gesagt hast, Björn, erlaubt das mir auch, eben mehr als zwei Aktionen zu machen. Nehmen wir mal an, es ist gerade Trumpf, eben die bevorzugte Farbe ist blau. Und ich habe zwei Karten blau ausliegen, dann würde ich wahrscheinlich erstmal die beiden Aktionen mit diesen blauen Karten machen. Das sind Bonusaktionen, die zählen halt nicht gegen das Kartenlimit von zwei. Jetzt sehe ich, aha, ich habe ja auf der Hand schon eine vorher gekaufte lila Karte. Die spiele ich dann als eine Aktion aus, drehe den Trumpf eben oder die bevorzugte Farbe auf lila. Und sehe jetzt, ich hatte ja auch noch zwei lilafarbene Karten in meinem Hof. Dann kann ich jetzt noch anschließend auch die Bonusaktion machen. Und das ist aber so einfach gemacht. Dafür gibt es keine besonderen Regeln. Das erschließt sich aber einem erfahrenen Spieler sehr rasch. Also die Lernkurve ist da nicht so hoch. Und ich habe ja auch schon zweier Partien gespielt mit Spielern, die eigentlich diese Art spielen gar nicht so sehr mögen. Also eher mit so, und das ist definitiv jetzt nicht despektierlich gemeint, eher mit Uhrmachern, die in erster Linie auf Mechanismen gucken und nicht so auf die Hintergrundgeschichte. Und denen hat das Spiel auch total Spaß gemacht, weil es eben auch den sogenannten Uhrmachern erlaubt, ihre Kartenhand, ihren Hof und die Aktionen wunderbar zu manipulieren. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Stärke des Spiels.
Das ist, glaube ich, auch das, was ja immer weiter quasi der heilige Gral der Spielszene ist. Du willst die eierlegende Wollmilchsau machen, die einerseits Storytelling hat und den Storytellern was bietet und andererseits den Uhrmachern, wie du sie nanntest.
Ja, aber da muss man auch sagen, dass auf den Karten Flufftext ist. Ja. Ne? Also ich habe zu jedem...
Und ich habe keine einzige gelesen während der Partie.
Ja, also aber das ist halt schon sowas, ja. Wo dann halt jeder so rangehen kann, wie er möchte. Ne? Wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt auch gerne noch was über Afghanistan lernen möchte und über die Leute, die damals da waren und so.
Und das sind tatsächlich, jede Karte ist eine historische Persönlichkeit, die es auch so mehr oder weniger gab. Also
ein kleiner Einspruch. Du hast mit einer Karte Ausnahme, aber die hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen. Hast du recht, das sind historische Persönlichkeiten, die genau das eben da widerspiegeln, wer sie waren. Natürlich sind es nicht nur Persönlichkeiten, die Karten, das sind auch, da kann man Minarett sein, da kann man Markt sein, da kann man ein großes, bedeutendes Bauwerk sein. Aber die Persönlichkeiten sind alle historisch mit einer Ausnahme und das ist natürlich mit Abstand meine Lieblingskarte, das ist Harry Flashman. Und Harry Flashman ist eine Romanfigur und wer gerne historische Romane liest, die wirklich Tiefgang haben, sollte die komplette Harry Flashman-Reihe von MacDonald Fraser lesen, der leider verstorben ist. Die sind auch mal in Deutsch erschienen. Ich kann das nicht empfehlen, weil da die Übersetzung relativ schwach war. Aber der erste Band von dieser Flashman-Serie, der spielt in Afghanistan. Der spielt im ersten anglo-afghanischen Krieg. Und zu Ehren davon hat er, weil die Romanreihe ist einfach grandiosestens, also da gibt es kein Superlativ mehr da, eigentlich. Und der erste Band spielt da und das ist eben so eine Hommage an Harry Flashman.
Okay.
Ja.
Das wäre also so, wenn Sherlock Holmes irgendwo in einem historischen Spiel mitspielt.
Genau,
würde.
Absolut. Aber der Harry Flashman, und jetzt greife ich natürlich wieder so anekdotenhaft auf, der hat im 19. Jahrhundert, weil der Romanautor, der hat ihn dargestellt, als ob sie mal Anfang des 20. Jahrhunderts den Nachlass vom Harry Flashman gefunden hätten. Und es gibt auch Fußnoten in den Büchern, so dass man meint, wäre wirklich passiert. Der war auch beim amerikanischen Bürgerkrieg, der war bei Khartoum Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat natürlich bei der Reichseinigung 1870-71 mitgeholfen. Der hat den Charge of the Light Brigade während des Krimkrieges nicht nur mitgemacht, sondern auch überlebt, wo er die Briten niedergemäht wurden. Also der war überall dabei. Das ist so ein Überheld des 19. Jahrhunderts gewesen in den Romanserien. Dabei ist er, und das schildern die Romane auch eben, ein absoluter Feigling, ein absoluter Frauenheld. Und er macht eigentlich nichts, kommt aber durch pures Glück von einem Orden zum anderen. Und das ist auch in dem ersten Band hier in Afghanistan schon so.
Das hört sich,
also wirklich großartig. Und man lernt noch sehr viel.
Ich werde das nachher als Link in die Shownotes packen, dann könnt ihr euch das angucken.
Sehr gut. Ja, jetzt habe ich Lust bekommen zu lesen.
Ja, muss man mal, ach, man muss gar nichts, das ziehe ich zurück, man muss gar nichts im Leben oder sehr wenig. Aber wer sowas mag, das sind halt, inzwischen gibt es ja, vor 30 Jahren war das noch anders, da waren historische Romane sehr selten und inzwischen gibt es ja die Visanter mehr und die meisten in meinen Augen sind auch einfach Schund, aber das ist da nicht der Fall. Also wer ein historisches Interesse hat und wer gute Bücher mag, da ist das eine ganz klare Kaufempfehlung. Und da die in so hoher Auflage gedruckt wurden, ich habe meine auch als Taschenbücher in den 80er Jahren, Anfang der 90er gekauft, aber die fliegen immer noch überall rum. Das sollte man kaufen. Wer Englisch ein bisschen liest und damit keine großen Probleme hat, in jedem Fall die englische Ausgabe erwerben.
Guck mal, jetzt gibt's auch Literaturtipps.
Ja, Literaturtipps. Jetzt machen wir schon anderen Podcasts Konkurrenz.
Ja, und es gab auch mal einen Kinofilm. Also von einem der Bücher, der ist aus den 70er Jahren. Also auch den kann man mal recherchieren. Ich glaube, der heißt Royal Flash. Bin ich mir aber nicht sicher. Das weiß ich nicht.
Okay. Ja, dafür haben wir dich eingeladen. Für deine geballte Kompetenz und dein Wissen.
Ja. Ja. Also ich neige manchmal zu Anekdötchen.
Ja, wir sind der Anekdoten-Podcast in der Hinsicht.
Nicht bei den Regelerklärungen. Wir haben noch nie so viel abgeschwiffen wie jetzt.
Aber es ist auch wieder eine Regelerklärung von dir. Deswegen wollte ich gerade noch mal darauf zurückkommen. Ja, bei mir traut der Björn sich immer nicht so viel dazwischen zu reden, weil ich ihm vorher sage, da störst du mich aber nicht.
Und dann stört sie da.
Dann stört er mich trotzdem. Wir haben von den Scheiben noch gar nicht so richtig geredet. Ne? Also man hat Karten. Genau. Und man hat aber auch, wie heißen die? Ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt.
Zylinder.
Zylinder.
Marker. Zylinder werden sie im Spiel genannt, aber es sind einfach dickere Holzspieler. Also wer als Spieler weiß sofort, das ist so ein
genau, so das
eine
sind dickere so Scheiben.
Scheibe.
Ne? Mhm. Und die können halt ganz verschiedene Sachen repräsentieren. Ich habe...
Das Simpelste ist, sie decken ein Loyalitätsgeschenk auf seinem Loyalitätsrad ab, wo die drei Fraktionen drin sind und immer die eingestellt ist, die der ich gerade angehöre. Das haben wir nämlich auch noch gar nicht erklärt.
Genau, wie viele habe ich denn? 10?
Fraktionen?
Nee, Steine. 10 Steine, ne?
10.
Und 10. Die sind nämlich auch nochmal wichtig für eine Wertung.
Ja, genau. Ja. Falls halt die...
Dominanzwertung.
Genau, falls keiner der drei Fraktionen die stärkste ist, dann wird geguckt, wer denn die meisten Scheiben ausgespielt hat.
Ja. Und diese Scheiben können, wie gesagt, ein Geschenk sein. Die Scheiben können eine...
Ein Truppen? Sind das Truppen? Ja, das
ist, ein Stamm?
Ein Stamm? Genau, ein Tribe. Genau, Tribe ist Stamm. Genau. Mir fehlte gerade die Übersetzung. Genau. Die können ein Tribe sein, dann liegen sie auf der Karte.
Ja.
Oder sie können ein Spion sein. Genau. Dann liegen sie auf einer Karte, einer Handkarte, also einer Karte, die ausgespielt ist. Entweder bei meinen eigenen oder auch bei den Gegnern.
Auch eine sehr lustige Mechanik, die im Multiplayer, man hat nicht nur diese Stoffkarte in der Mitte, wo man halt agieren kann, sondern man hat ja seinen Court ausliegen, also seinen Hof ausliegen. Und wenn ich eine Hofkarte spiele, kann ich die nur entweder links oder rechts daneben spielen und nicht mehr irgendwie dazwischen legen, weil das wird dann wichtig, wenn Spione auf den Karten drauf liegen. Denn es gibt Aktionen, die mir erlauben, einen Spion zu rekrutieren. Und dann liegt er erstmal bei mir auf meiner Karte, die generiert hat. Und dann kann ich aber mit anderen Aktionen, hauptsächlich mit einem blauen Aktionen, den Spion wandern lassen oder roten Aktionen zur Bewegung. Den Spion wandern lassen und dann muss ich jede Karte, die links oder rechts von ihm ist, mitzählen. Und dann kann ich aber bei meinem Nachbarn, der links oder rechts neben mir sitzt oder wenn ich nur einen habe, mir gegenüber sitzt, muss ich halt rüberlaufen.
Wie also so wirklich einem Kreis.
Physisch rüberlaufen. Das sind alle... Hofe, Hofkarten, Auslagen sind miteinander verbunden an den Ecken mit meinen links-rechts Mitspielern und dann kann ich rüberlaufen und die auf eine andere Karte legen. Und wenn mein Spion auf einer anderen Karte liegt und der dann keinen eigenen Spion da liegen hat, dann kann ich sogar behindern, dass er diese Kartenaktion, die auf der Karte drauf ist, auslösen kann.
Ich kann auch die Karten auch zerstören, oder?
Mit dem und mit einer anderen Aktion, das ist dann das Ultimative, dann kann ich diese Karten assassinieren und dann aus dem Spiel nehmen, wenn die zu mächtig mir erscheinen. Ja. Genau, das sind die Spione.
Wobei ich dann natürlich auch den eigenen Spion verliere. Also diese Betray-Verrat-Aktion, da verliert der andere Spieler halt die Karte. Ich verliere natürlich den Spion. Und Martina hatte ja auch gerade schon gesagt, bei der Dominanz-Check, wenn eine Koalition keinen großen Vorsprung hat, ist das zwar ein nicht erfolgreicher Check, wo es weniger Siegpunkte gibt. Aber da zählt halt, wer die meisten Scheiben draußen hat. Das heißt, wenn ich zu häufig Verrat ausführe, kommen alle meine Scheiben wieder zurück. Auch damit muss ich natürlich vorsichtig sein. Und so ein Verrat kostet natürlich auch 2 Geld. Wir hatten ja schon gesagt, dass eben das Geld extrem knapp ist. Also auch das muss man sich extrem überlegen. Und Björn hatte die Bewegung gerade ja wunderbar schon beschrieben, dass man wie im Kreis hin und her läuft. Und da ist natürlich ein großer Unterschied, ob man das Pax Pamir zu zweit oder im Multiplayer spielt, weil zu zweit, ich spiele jetzt gerade via Vessel auch eine Zweierpartie und das ist so direkt, man läuft sich hin und her, man läuft zu einem anderen und man sollte nicht zu sehr darauf bauen, dass man einen Riesenhof hat von 5 oder 6 Karten. Das wird schwierig sein, es sei denn, es kommen gar keine Verratskarten ins Spiel, da ja nicht alle im Spiel sind. Dann kann es natürlich auch mal anders laufen. Im Multiplayer, auch da wieder Verhandlungsspiel, da kann man natürlich auch mal einem Nachbarn sagen, geh du doch da mal rüber und schau du da mal nach dem Rechten und es wird nicht dein Schaden sein.
Ja, ich meine, das ist ja auch, ich kann hier ja schon auch verhandeln. Ne? Ich kann ja auch sagen, ach, wenn ich dir das eigentlich zahlen muss, ich zahle dir das nicht jetzt, dafür musst du mir dann da vorne nicht zahlen oder ich mache dafür deinen Spion nicht kaputt oder sowas. Und das ist natürlich, wenn ich ganz aggressiv spiele, wird mir natürlich auch werden alle sagen, oh nee, du hast mir da das und das zerstört, Da nehme ich jetzt keine Rücksicht drauf. Ne? Also das ist ja schon auch, es hat ja schon auch so eine Verhandlungsebene, das Spiel.
Absolut, ja.
Wenn man mit den seinen Leuten sprechen möchte, dann ja. Aber das, ja, das haben wir natürlich auch getan. Und es gibt noch die Möglichkeit, hatten wir jetzt zweimal, diesen, hatte ich leider gar nicht, aber andere Leute hatten dann Safe-Häuser, wo dann Spione, die verloren gegangen sind, durch, weil die zufälligweise mit auf der Karte lagen oder hauptsächlich deswegen, aber die werden dann nicht zurückgelegt, sondern die kommen auf das Safe-House draus, sodass man dann doch eigene Scheiben ein bisschen noch wieder sammeln kann und auffangen kann und wieder mit denen loslaufen kann.
Ja, also ich habe jetzt ja Pax Pamir nicht gespielt. Ich muss halt sagen, für mich hört sich das so an, dass ich das relativ schnell lernen kann, das zu spielen. Ja. Und dass es dann aber ganz viele Möglichkeiten gibt, wie ich es spiele. Und zwar auch noch in jeder Partie anders. Also es ist, ich glaube, dass die Lernkurve vom Erstspiel zum Zweitspiel schon sehr hoch ist. Und dass es dann aber wirklich darum geht, mit welche Karten liegen denn jetzt aus, in welche Richtung versuche ich denn jetzt was zu machen. Ne? Wenn ich so ein Safehouse habe, werde ich vielleicht mehr mit Spionen machen, als wenn ich sowas nicht habe. Also dass man dann halt einfach wirklich guckt und dass deswegen auch jedes Spiel relativ anders ist. Also dass man nicht so diese Strategie hat mit, ich spiele immer so und so und so. Man wird schon Vorlieben haben, aber du kannst nicht einfach was runterspielen. Und das ist ja für mich... total interessant, weil ich mag so Spiele nicht, wo es von vornherein relativ klar ist, wenn ich die und die Kombination habe, spiele ich das so.
Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, die Regeln erklären sind von der Komplexität nicht schwieriger als ein Siedler von Catan mit Städte- und Rittererweiterung.
Absolut. Absolut, gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich erkläre einer Person, die sich mit Spielen grundsätzlich auskennt, aber selbst diese Art Spiele gar nicht gespielt hat, kann ich ein Pax Pamir in längstens 20 Minuten erklären und dann sind wir dabei. Ob man es dann gut spielt, ist eine ganz andere Frage. Man wird dann auch vielleicht während der Partie sagen, ah, das kann ich ja auch machen. Oh, das ist ja auch möglich, das wird passieren. Aber ansonsten, rein mechanisch, ist das, sind wir da sehr schnell dabei. Da ist die Lernkurve vor der ersten Partie gering. Und wie Martina schon sagte, vielleicht zwischen der ersten und zweiten Partie, da kann schon mal ein größerer Unterschied liegen. Weil nochmal, wir haben niemals alle Karten, selbst in einer Fünferpartie haben wir nicht alle Karten im Spiel. Dann natürlich durch das Mischen wissen wir nicht, ob die Karten, nicht nur ob sie überhaupt kommen, aber in welcher Abfolge sie kommen. Die Persönlichkeiten, wenn wir mehr als zwei Spieler sind, die Persönlichkeiten am Tisch werden die Partien bestimmen. Die Festlegung der Loyalitäten werden Partien bestimmen. Da sind so viele Faktoren drin, die jede Partie unterschiedlich ablaufen lassen. Auch nochmal, haben wir überhaupt vier Wertungen im Spiel? Sind es vielleicht nicht nur zwei? Oder ist jetzt die nächste, die dritte schon die letzte, weil gleichzeitig auch oder kurz danach die vierte Dominanzcheckkarte ins Spiel kommt? Das ist, was ich eingangs sagte, das ist permanent ein Ritt auf der Rasierklinge. Und nochmal, es ist jetzt nicht ein Elisabeth. Und ich bin ein riesen Elisabeth-Fan, keine Frage. Aber für viele Spieler sind 6 oder 8 Stunden in einer Partie ganz einfach
zu viel. Wirkt einfach abschreckend, ne?
Ja, das ist abschreckend und das spielt auch die Lebenswirklichkeit mit Job, mit Familie, mit anderen Freizeitaktivitäten, die spricht da natürlich eine andere Sprache ein. Pax Pamir zu zweit, ohne Regelerklärung, also reine Netto-Spielzeit, ist längstens 1 Stunde. Wenn Leute das schon mal gespielt haben und wir einigermaßen aus dem Bauch spielen, 45 Minuten. Ein Pax Pamir zu fünft, wenn man das schon einigermaßen kennt, wird nicht länger sein als 150 Minuten. Das kann man aber auch in 120 schaffen, das ist keine Frage.
Ihr habt jetzt Erstpartie Pax Pamir zu viert gespielt?
Ja, ich glaube, 1 oder 2 Leute hatten das höchstens schon einmal gespielt.
Ja, und das ging jetzt ja auch nicht ewig. Ja,
das waren vielleicht 3 Stunden jetzt.
Ja.
Das war auch wirklich.
Ja, ihr seid ja langsam.
Das ja, ist eben.
Ja, also, ja, das war ja mit Regelerklärung und so weiter. Ich muss sagen, das ist ja der Grund, warum wir uns heute Pax Pamir als Spiel ausgesucht haben. Ne? Einfach, weil ich denke, dass das ein Einstieg sein könnte in eine etwas andere Art von Spielen, als viele Leute bisher gespielt haben und was viele Leute vielleicht auch nicht damit verbinden, wenn wir jetzt sagen Wargame.
Ich sehe das, Leute, die gerne sowas wie Terraforming Mars, das ist ja in den letzten Jahren super gehypt worden, zu Recht, ich mag das, das ist total gut. Und das hat halt eine gewisse Komplexität und man kann dann, wenn man draftet, dann halt eine gewisse Strategie auch fahren und sein hat seine eigene Fraktion. Aber die Faszination liegt ja in dem Pax Pamir darin, dass es unglaublich interaktiv ist. Also das, was allen Eurogames immer vorgeworfen wird, dass man nur für sich selber spielt, das ist hier überhaupt nicht so. Das ist, alles kommt von den Spielern, die Interaktion unter den Spielern, die Dynamik an Bord, das ist alles von den Spielern komplett getrieben. Und man hat dann seine Karten und es sieht im ersten Moment weniger komplex aus, als es in Wirklichkeit ist, aber die wirklichen Entscheidungen, die man dann trifft, die sind unglaublich viel Impact auch auf das Spiel. Und ja, man kann das Spiel durchaus bestimmen durch seine Aktion. Und es entfaltet eine unglaubliche Komplexität innerhalb des Spiels. Ja. Und das ist das Faszinierende.
Also easy to learn, hard to master.
Ja, absolut. Und ich glaube, das möchte ich, was Björn gerade auch sagte, nochmal absolut unterstreichen. Es wirkt auf unterschiedlichen Ebenen. Es wirkt A, wenn man ein gewisses historisches Interesse hat, auch für die Zeit. Pax Pamir ist keine Simulation, das muss man ganz klar sagen. Wir werden nicht die Geschichte des 19. Jahrhunderts in Afghanistan nachspielen. Absolut nicht. Das war auch nie die Absicht von Cole Worley. Er möchte uns in die Zeit mitnehmen. Wer noch besonderes Interesse hat, wird den Flavortext auf den Karten lesen. Muss man aber auch nicht machen. Aber er will uns mitnehmen in diese Zeit und bestimmte Dinge zeigen. Also das ist so eine grobe Tapete über die Zeit. Aber historisch interessierte Spieler werden das Spiel lieben. Und es werden auch die Spieler lieben, die extrem interaktive Spiele lieben, die auch ein gewisses Verhandlungselement bei mehr als zwei Spielern haben, die aber eine sehr simple Struktur haben. Nochmal, ich habe zwei Aktionen und die führe ich aus. Dann ist mein Zug vorbei. Natürlich, welche Reihenfolge kann ich Bonusaktionen auswählen und so weiter, spreche ich jetzt nicht nochmal an. Es ist dennoch kein Spiel für jedermann. Du hattest ja gerade das Terraforming Mars, hattest du das angesprochen?
Ja,
du hattest Terraforming Mars angesprochen, ja, genau. Terraforming Mars und noch viele andere Euros, wo man sogar noch mehr vor sich alleine hin und her spielt, haben eine große Popularität aus eben diesem Grunde.
Weil es wenig Interaktion hat.
Ich optimiere und das liegt in der Natur der Sache. Das ist für viele sehr interessant. Gerade Terraforming Mars hat ja so ein paar Take-That-Karten, wo ich dem anderen schaden kann. Und das sind so ziemlich die unpopulärsten Karten in diesem Spiel. Da sind auch nur ganz wenige da drin. Aber Pax Pamir ist nichts für Leute, die eben eine Strategie von A bis Z durch diese 2 Stunden Spielzeit durchspielen wollen. Man muss extrem opportunistisch sein.
Oh ja.
Und selbstverständlich werde ich nicht nur in Ruhe meinen Hof ausbauen können. Da kommen mal Leute vorbei und die wollen mir schaden. Und das muss ich auch aushalten können. Oder wenn ich meine, ich bin Brite und da kommen doch noch britische Karten und dann wird es wunderbar laufen. Da kommen keine möglicherweise. Und auch das muss ich aushalten können. Also wer sowas, und gerade eine Zweierpartie, die ist jederzeit in your face. Es geht immer nur gegen den anderen. Und wer das nicht mag, der sollte auch die Finger davon lassen. Wer lieber in Ruhe vor sich hin aufbaut, für den ist natürlich Pax Pamir nichts. Aber ansonsten, Martina, ja, das ist ein guter Einstieg, um in diese Art Spiele einzutauchen, ohne vorher 50 Seiten Regeln zu lesen, ohne eine 8-Stunden-Partie erstmal abwickeln zu müssen.
Aber dann gibt's noch, also was ich dagegen dann wieder sagen würde, es wird immer wieder gemacht, oh, ich mag dieses Spiel total gerne, wird gesagt, aber ich will mehr Interaktivität haben.
Ja, aber die wollen nicht die Interaktion haben, dass man was zerstört bekommt.
Genau, das ist genau das. Mhm. Aber dadurch, dass ich würde so weit gehen und sagen, dass ich muss sehr opportunistisch sein. Also ich kann tatsächlich nicht planen bis zum Ende durch. Ich muss immer wieder, der Ritt auf der Rasierklinge, hast du es genannt, ne? Mhm. Das ist was, was ich total faszinierend, also mir persönlich also das sehr, kann das sehr entgegen, das so zu spielen. Aber wenn ich an einem Plan zu sehr hänge und der mir kaputt gemacht wird, dann weine ich ja mehr, als wenn ich hier wieder direkt drei neue Gelegenheiten vor mir sehe bei Pax Pamir, habe ich halt, okay, dann ist mir der Typ halt abhanden gekommen. Der war jetzt wichtig, aber nicht so wichtig, wie, weil ich plane ja schon meine nächsten Züge darüber hinaus und vielleicht mit einer Alternative ja. schon. Dann sage ich mir, ich habe die ganze Zeit diesen guten afghanischen, diese gute afghanische Karte, bin aber die ganze Zeit Russe. Und eigentlich will ich irgendwann wechseln zu den Afghanen, aber die Russen funktionieren gerade für mich ganz gut. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo mir der Russe dann kaputt gemacht wird, womit ich ja rechne. Und dann sage ich, okay, dann mache ich aber, dann wechsle ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, um jetzt zu wechseln und dann auf die Afghanen wirklich überzugehen. Und dann habe ich schon das auch wieder vorbereitet, weil man immer mehr Sachen vorbereitet, ist ein Verlust auch nicht so wild für eine spezielle Karte, eine spezielle Strategie. Und das fühlt sich einfach nur anders an, als wenn ich jetzt wirklich was habe, wo ich meinen Plan zerstört bekomme, weil ich hier dauernd mehrere Pläne habe, gleichzeitig, wenn ich klug agiere, zumindest in dem Spiel. Und deswegen ist es zwar ein Kriegsspiel und ein konfrontatives Spiel, aber wenn die Verluste nicht so gravierend sind, die sind schon hart teilweise, ohne Zweifel, aber ich muss halt in dem Spiel auch immer wieder neue Sachen planen und es bieten sich halt immer neue Gelegenheiten, weil auf dem Markt irgendwas auftaucht, was total gut für mich ist und die anderen sehen das nicht oder die können das nicht sehen oder das ist denen nicht deren Fraktion. Aber für mich, weil ich gerade der einzige Russe bin, ist diese Karte sowieso total billig und jetzt meine. Und dann habe ich wieder eine andere Strategie. Und deswegen ist es halt gerade bei diesem Pax Pamir, was mir wirklich super positiv aufgefallen ist, dass dieses Take That, was ich von anderen reinbekomme, nicht so schlimm ist. Das ist der eine große Faktor, der mich wirklich gefreut hat.
Ja, also ja, ich du zuerst.
Bitte, Uli. Martina.
Ach so, ich hätte jetzt halt gesagt, dass es ja gerade, also wenn wir gerade bei Zweierspielern sind, die ja auch viele Paare dann zusammenspielen, und ich kenne ganz viele Paare, die genau das nicht gut können. Und wo man einfach aufpassen muss. Es gibt Leute, auch wenn du jetzt sagst, ja, das empfinde ich nicht so heftig. Ich finde schon, dass auch Leute, die Interaktion bemängeln, nicht unbedingt gewöhnt sind, die Interaktion dann auch auszuhalten, wenn sie gerade den kleinen Plan, den man hat, doch zunichte machen. Und das muss man ganz klar sagen. Leute, die gerne vor sich hin puzzeln, für die ist es nix.
Ja, das würde ich unterstreichen. Björn, Ich stimme dir da absolut zu, was Pax Pamir ausmacht. Aber man darf auch nicht vergessen, jeder ist in jedweder Hinsicht erzogen worden. Und gerade in der Spielelandschaft sind wir auch oder die meisten Spieler erzogen worden. Und gerade hier in Deutschland ist halt unsere Kinderzeit, unsere Jugendzeit, die ist davon geprägt worden von Spielen, wo man häufig vor sich alleine hinspielt und die ein grundsätzlich positives Spielerlebnis bieten sollen. Und das positive Spielerlebnis wird.
Da möchte ich kurz einhaken. Gegeben.
Du denkst an Monopoly.
Ich denke an wirklich viele, was ich auch wieder letztens erlebt habe, wo jemand diskutiert hat, ja, und dann habe ich Monopoly gespielt und ich wurde immer fertig gemacht und dann habe ich Mensch ärgere dich nicht gespielt und ich habe nie gewonnen und ich habe Schach gegen meinen Vater gespielt und ich habe nie gewonnen, ich habe immer reinbekommen. Und es gibt auch eine Kultur von Leuten, auch in Deutschland, die Brettspiele mit Verlieren gleichsetzen, wo man nur dann weiterkommen, wenn man dauernd einen reinbekommt. Finde ich nicht gut, überhaupt nicht. Aber diese Spielekultur, dass es nur die Leute gibt, die friedlich miteinander spielen, es gibt auch noch die anderen. Und das sind dann die Leute, die
absolut
dann,
richtig,
aber hey, dann ich mache ich Spielabend mit Monopoly. Und dann sage ich,
Da muss ich präziser formulieren. Was ich damit meinte, ist nicht diese Spiele, die Monopoly, die wir auch alle kennen, wie Risiko und Stratego, wo man natürlich, und Mensch ärgere dich nicht, fang den Hut und all die Sachen, wo es natürlich auch extreme Situationen gibt, ich verliere wieder was. Ich meinte die Kultur in unserem Hobby-Brettspielbereich. Das heißt, die Sachen, die
95 angefangen haben,
abseits des Mainstreams sind. Und da ist es schon so, dass man das wollen die Verlage, gerade in Deutschland, die wollen ein grundsätzlich positives Spielerlebnis vermitteln. Ja. Und das kann Pax Pamir so erstmal nicht leisten. Das will es natürlich auch gar nicht. Dafür bietet es aber all die gerade von dir ja, von euch schon genannten Vorteile. Und Ich kann nur jedem raten, da mal auch in diese Ecke, man muss ja nicht Pax Pamir spielen, hineinzuschauen. Außerdem sind wir jetzt, wir drei, die uns hier momentan unterhalten, wir haben schon mal Wargames gespielt, wir haben andere Sachen gespielt. Und dazu gehört natürlich per se, dass uns Sachen auch mal weggenommen werden, dass die uns aus der Hand genommen werden, obwohl wir die vielleicht gerne behalten hätten. Und ja, für uns ist das überhaupt kein Problem, dass mein Hof, den ich mir jetzt über drei Runden auf diese fünf Karten ausgebaut habe und ich kann immer Bonusaktionen nutzen, dass der in einer Runde nur noch zwei Karten, eine Runde später nur noch zwei Karten umfasst. Ja, damit muss man halt umgehen können. Aber
ich kann das teilweise ganz schlecht ertragen und schrei dann rum. Das passiert schon, aber ich ertrag das dann, aber ich mag das schon. Also ich mag dieses nur runterspielen, mache ich auch und ich bin auch kein Solospieler, aber ich mag das schon lieber, auch wenn ich mich da tierisch drüber aufrege, wenn mir jemand auch Sachen kaputt machen kann. Das sind Emotionen.
Ist überhaupt kein Spaß, ja, mit der Martina da zum Beispiel das neue WizKids Flotilla zu spielen, wo die einfach mal dieses Optimierungsspiel super schnell durchschaut hat und dann halt nur noch 1000 Siegpunkte macht, während ich dann so ein bisschen den Fluff zumindest versuche oder lustige Aktionen zu machen.
Ich kann dann aber auch nicht anders, als das dann gerade zu optimieren. Also dann halt zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt den Fluff an. Nee, wenn ich die Strategie sehe, muss ich die auch spielen. Deswegen bin ich von so Spielen schnell gelangweilt. Ne? Also.
Ja.
Mhm. Aber ich denke immer noch, Pax Pamir ist etwas, wenn ihr drankommt, probiert es einfach aus. Selbst wenn es nichts für euch ist, ist es nicht, dass ihr einen ganzen Tag dafür geopfert habt, sondern ihr habt 2-3 Stunden geopfert. Ne? Um sowas mal auszuprobieren, wie es ist, so ein total interaktives Spiel, Wargame, wo einem Sachen kaputt gemacht werden.
Aber man ist nie raus, weißt du, man ist nie wirklich raus. Man kann sich auch durch die Siegpunktmechanik kann man wieder alles aufholen und es ist immer noch alles offen, selbst bis zum Ende hinten. Das ist das ist diese tolle Verbindung von, die ich meinte, wenn ich Risiko spiele und ich bin in die Ecke gedrängt und habe nur noch Australien, dann komme ich auch nicht mehr ins Spiel rein. Kann ich mich anstellen, wie ich will. Ja. Und das hat ein Pax Pamir halt nicht, dadurch, dass ich die verschiedenen Strategien fahre. Und die zweite Faszination, ich habe ja da gerade schon super gelobt, die zweite Faszination an Pax Pamir ist, dass ich das total unterschiedlich spielen kann. Meine Gegenspieler haben teilweise sehr stark, einer hat sich sehr stark mit den Briten verbündet und ist da auch nie wieder losgekommen und hat dann aber auch Armeen über das Feld geführt und versucht dann auf dem Brett irgendwas zu machen und die Vorherrschaft zu machen und die anderen haben dann nur noch geguckt, dass die Russen ungefähr gleich stark sind, damit halt der nicht davonläuft damit. Und während ich habe eher mein Hof aufgebaut und der Dritte hat dann versucht, mit Spionen rumzulaufen und Geld einzunehmen über Steuereinnahmen. Und man das kann man zwischendurch auch wieder ändern innerhalb der Partie, dass man halt dann wirklich, okay, jetzt gehe ich mal mehr auf meine Stämme aufs Brett bringen. Oder ich spiele halt wirklich dieses Militärspiel und kaufe dann auch gezielt die Karten, die dann mir erlauben, mehr Militärzüge zu machen. Und dass ich dann halt dieses Spiel auf so unterschiedliche Weisen spielen kann, bietet halt Pax Pamir Second Edition auch noch. Das ist halt das andere, weswegen das Spiel für mich total gut angekommen ist.
Wenn ich das jetzt, ne, wenn ich jetzt unseren Podcast höre und denke, boah, das will ich spielen, ich habe die Möglichkeit, habe ich jetzt gerade gehört, das über Vessel zu spielen, ne?
Mhm.
Und weißt du schon ungefähr, wann die neue Ausgabe rauskommt?
Ja, das Spiel soll verfügbar sein in Essen. Das heißt im Oktober. Es wird eine Ankündigung dazu im März geben, weil die englische Version wird gekickstartet erneut.
Okay.
Ich werde mich und auch nicht Yoka Games, der chinesische Produzent, werden uns nicht an diesem Kickstarter beteiligen, aber zeitgleich, und da wird auch ein Link auf der Kickstarter Seite auf die Pre-Orders nach China oder nach Spielworks Deutschland fallen und der Preis wird so nah wie halt ein Euro-Dollar-Exchange-Rate ist, werden auch gleich sein. Und die Spiele werden gleichzeitig ausgeliefert. Das heißt, die englische Version wird im Oktober erhältlich sein und die deutsche mit allen Vorbehalten Produktionen in China beim gleichen Hersteller und liefern hierhin, soll es zeitgleich sein. Mir wäre es wesentlich lieber gewesen, wenn ich sagen könnte, ja, dann die deutsche Vorbestellung, beginnt erst im August und dann kommt das Spiel in China. Das ist bei Spielworks eigentlich auch so Standard. So 6 Wochen, 8 Wochen vorher. Das ist aber hier kaum möglich. Ich könnte natürlich sagen, ich verzichte darauf, aber dann denke ich, dass die Fans dann schon auf die englische Ausgabe zurückgreifen, weil die im März vorbestellbar ist. Und da hilft es auch nicht, wenn man sagt, ja, die kommen ja nicht, die deutsche Ausgabe kommt nicht später raus. Das ist dann halt getätigt. Und
ja, damit man es sicher hat. Ne?
Ja, und rein aus wirtschaftlichen Gründen mache ich so ein Projekt sowieso nicht. Also
nee, eine 500er Auflage.
Lässt sich da eh nichts dran. Aber das ist wirklich mein Spiel des letzten Jahres, also mein Lieblingsspiel 2019. Und wie gesagt, ich bin ja Fanboy und allein aus diesem Fanboy-Status muss ich das ja schon machen. Und
würdest du denn jetzt, wenn du, also du kannst auch gerne sagen, du beantwortest das nicht, wenn jetzt im März, April, also ich sag mal Anfang April sind die 500 Vorbestellungen schon weg. Erhöhst du dann auf 1.000 oder bleibt das bei 500?
Ja, wenn es machbar ist, würde ich tatsächlich erhöhen. Ich glaube eben, weil es ist ja eine Frage, wann muss man in China sagen, wie viele Stück man machen möchte. Das ist der entscheidende Faktor dabei. Ich würde es erhöhen, würde jetzt aber auch sagen, ich habe keine Ahnung, wie hoch das Interesse ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese 500 sehr zeitnah weggehen. Es könnte auch sein, dass da wirklich, wir sind jetzt Fans vielleicht, es sind auch noch andere Fans von diesem Spiel. Aber wie groß ist die Menge? Sind es 200?
Naja, allein die ganzen Leute, die durch unseren Podcast jetzt das Spiel kaufen werden.
Ja, dann muss ich ja schon, ich erhöhe sofort per Mail auf 10.000.
Ja, so viele Hörer haben wir leider nicht.
Das weiß ich wirklich nicht. Und das ist auch der Punkt, warum ich auch sage, nochmal aus wirtschaftlichen Gründen macht man das auch nicht. Das ist halt was man aus Fangründen macht. Aber das ist ja der Vorteil, auch so einen Winzlingsverlag zu haben. Man kann auch mal Sachen machen, die man halt machen möchte. Im letzten Jahr habe ich Auf der Walz gemacht. Das war ein extrem teures Spiel. Auch in der 500er Auflage macht auch wirtschaftlich wenig Sinn, so ein Spiel zu machen. Auch in der 1000er Auflage hätte man, weil das so riesig ist und so teuer war, ja nicht unbedingt, aber ich wollte unbedingt dieses Spiel machen. Und ja, so ist es mit Pax Pamir genauso.
Sitzt du dann selber abends in deinem Büro dran und übersetzt das dann?
Ja, ich mache hierbei, normal hat Spielworks ein Budget schon, das ist sehr gering. Und hierbei ist das Budget null. Da ist gar nichts dabei. Und das heißt, das mache ich tatsächlich alles selbst. Da gucken natürlich dann andere sehr liebe Leute nochmal rüber. Das ist klar. Aber selbst da ist keine entsprechende Bezahlung möglich, sondern nur mit dem Freiexemplar und ja, aber ansonsten mache ich das tatsächlich selbst, ja.
Also alle Übersetzungsarbeiten in Spielworks waren immer deine, ne?
Nee, das ist nicht so. Also dann habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Spielworks, also Pax Pamir, ja. Die ersten Sachen, auch alles meins. Irgendwann hat dann der Henning Kröpke, der ja auch für 2F mitarbeitet, der arbeitet ja auch bei allen Spielworks-Projekten mit, der macht häufig inzwischen die Version 1.0 der Regeln und dann geht das so wie ein Tennisball hin und her übers Netz, dass wir uns dann da angleichen. Aber Pax Pamir, das wird meins sein.
Ja, mein Projekt. Ist ja ein bisschen Baby dann auch, ne? Wenn du sagst Fanboy und so, dann ist das ja, da sind ja Emotionen auch dran.
Ja, natürlich, also das mache ich dann schon super gerne auch. Ja, und alles, was dann an Fehlern kommt, das ist dann auch meine Verantwortung nachher.
Okay, dann sehr gut, dann kann ich mich beim Regellesen immer darüber aufregen. Was hat der denn da jetzt gemacht? Dann habe ich ein Bild vor Augen, über den ich mich aufrege.
Super. Ja, genau, so ist das. Das ist auch absolut richtig. Wobei man natürlich immer sagen muss bei Spielen, man muss irgendwann mal, und ich bin ja mit der Übersetzung notwendigerweise zum jetzigen Zeitpunkt auch schon sehr weit vorangeschritten. Für bestimmte Begriffe finde ich den Begriff gut. Andere würden vielleicht sagen, der ist jetzt ein bisschen krude übersetzt. Ja. Mhm. Und da muss man halt irgendwann mal eine Konvention finden und dann ist das halt so. Ne? habe auch ein paar Sachen leicht umgestellt in den Regeln. Das mag man gut finden und das mag man nicht gut finden. Die Grundstruktur aber, das ist eine Vorgabe auch von Whirligig, ist dieselbe.
Okay.
Ja, ich konnte nicht, wenn ich ganz frei gearbeitet hätte, hätte ich Kapitel umgestellt. Für Spielworks wäre dieses Spiel von den Regeln her nicht so rausgekommen, sondern anders. Aber es ist ja, um darauf nochmal zu sagen, ein mechanisch sehr einfaches Spiel.
Ja.
Und auch in dieser Struktur wird keiner, der ein bisschen Spielerfahrung hat, mit den Regeln Probleme bekommen. Also das kann ich garantieren.
Ja, also zusammenfassend würde ich jetzt sagen, ich habe es einmal gespielt. Es ist total mein Ding, weil ich diese opportunistische Interaktion in dem Chaos irgendwie sich durchzuwursteln wollen total gerne mag und man noch unglaublich viel Varianz hat durch die ganzen Karten, die es noch gibt und durch die Spielweisen, wie man das spielen kann, trotz der einfachen Struktur. Ich würde es jederzeit wieder spielen. Also es ist wirklich ein, trotz meiner Erstpartie, glaube ich, kann ich das so sehen, so dezidiert sehen, dass ich schon sagen kann, okay, das sind die Stärken des Spiels, das sind die Schwächen. Gut, ihr habt mir gerade gesagt, es gibt diese Schwächen dieser extremen Interaktionen, die wehtun kann.
Aber das ist ja nur eine Schwäche für Leute, die so Spiele nicht gerne spielen.
Ja gut, ich kann das ja durchaus nachvollziehen. Ich mag das auch. Wer mag das schon gerne, wenn einem was kaputt gemacht wird? Aber es gibt halt noch andere, ich weiß nicht, also ich habe gelesen auch und gehört, dass es schwierig ist, also diese Aktionen, die man machen kann, die sind durch Symbole auf den Karten drauf, welche Aktion man machen kann. Und man muss halt auch bei dem Gegner immer in seinem Hof mitgucken, welche Aktion er zur Verfügung hat, idealerweise, wenn man das Spiel gut spielen will. Und das könnte deutlicher sein, weiß ich nicht. Dann wird das Spiel auch viel bunter aussehen wahrscheinlich, wenn man das nochmal deutlicher machen würde. Ich finde die schon so gut, aber die Kritik ist natürlich da, dass man sagt, okay, ich kann nicht so gut erkennen, welche Aktion mein Gegner macht.
Ja, ich würde dir da zustimmen wollen. Also ich finde, und zwar nicht nur, wenn man das mit anderen PAX spielen, also aus der PAX-Reihe vergleicht, sind die Symbole sehr, sehr klar und auch deutlich. Und ich kann auch über den Tisch erkennen, der kann bauen und der kann Verrat machen.
Ja.
Und der kann Kampf ausführen, was ich schwer erkennen kann. Und das hätte man auch möglicherweise besser lösen können, aber wie gesagt, so nach einem Jahr, nachdem die erste Auflage rauskommt und so, ist das vielleicht auch alles, ja, das ist einfach, sowas zu sagen, aber zum Beispiel eine Bewegung kann eine einzelne Bewegung sein, eine Zweierbewegung und eine Dreierbewegung sein. Das ist auf einer Karte abgebildet. Und für eine Bewegung, haben sie eigentlich ganz schick gemacht, ist so eine Fahne abgebildet,
ja,
also wie so ein Banner. Und aber wenn wir jetzt an einem großen Tisch sitzen und du sitzt vielleicht über Eck von mir, werde ich zwar sofort sehen, dessen Karte hat eine Bewegungsfunktion. Der kann also entweder Armeen oder auch Spione bewegen, aber ich kann nicht sofort sehen, ob es eine Einerbewegung ist, also nur einen Schritt gehen oder eine Zweier- oder eine Dreierbewegung.
Ja, weil da das halt dann einfach drei Flaggen ganz eng aneinander sind.
Es sind drei Flaggen in einem kleinen Feld drin und der Unterschied ist erstmal nicht so deutlich. In einer Zweierpartie sowieso kein Problem. Andererseits sage ich dann auch, da kann ich auch nochmal nachfragen. Also das ist jetzt nicht so gravierend. Und das ist fast so das Einzige. Das Bauen ist klar, Verrat ist klar, die Besteuerung ist klar. Da sind die Münzen, ob es jetzt eine oder zwei sind, schon recht deutlich. Aber bei diesen Flaggen, bei der Bewegung, da hakt es vielleicht ein bisschen.
Ja, das. Und ich weiß nicht, ob es negativ ist, die Farben der großen drei Fraktionen, die sind gelb, grün, türkis und rosa und alles in so Pastelltönen gehalten und in diesen ganz hervorragenden Resinklötzen mit Muster drauf. Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Es gibt, glaube ich, Leute, die das total schrecklich finden werden.
Ja.
Ich finde das ziemlich gut eigentlich und es hat halt auch was, wo jeder, der das Spiel sieht, erstmal guckt, wow, Stoffkarte, wow, diese Dinger. Okay, das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Ich finde das eher positiv. Und wenn die Briten halt hellrosa sind, dann sind die halt hellrosa.
Ja, es ist. Aber ich glaube, das ist wirklich Geschmackssache. Also, aber natürlich, da wird es auch Leute geben, die sagen, warum sind das denn solche Steine? Warum sind das nicht nur Miniaturen und als Straßen was anderes oder so? Da könnte man natürlich auch kommen. Und es wird natürlich Leute sagen, wie kann eine Fraktion, eine Koalition in rosa dargestellt werden? Ja, man kann es auch nicht allen recht machen. Da muss man vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen. Also ich mag es, aber wenn einer da sagt, das ist nicht meine Farbe, da muss man sagen, ja.
Aber vielleicht kann man ja dann die Frauen so da reinziehen, wenn das so Pastelltöne sind.
Das glaube ich
nicht. Dann können die sich vorstellen.
Meinst du bei Flügelschlag?
Ja, genau. Das ist nicht, guck mal, es ist ja quasi Flügelschlag, nur ganz anders.
Ja. Da nochmal jetzt wieder so ein Anekdötchen einzupacken bei der Tabletop Network Conference. Aber das kann man auch im Netz noch einsehen. Hat die Elizabeth Hargraves von Flügelschlag einen Vortrag gemacht, eben auch über Spiele und Rezeption von Männern und Frauen. Nicht hundertprozentig wissenschaftlich, weil es da gibt es natürlich kaum Forschungen drüber. Aber es gibt schon Sachen in Spielen, welche Farben eher bei Brettspielen Männer mögen und welche Farben eher Frauen mögen. Das ist schon so. Und das kann man, wie gesagt, musste man mal auf ihrer Webseite gucken. Das kann man auch einsehen, den kompletten Vortrag, also in schriftlicher Form. Da ist das dargelegt. Und das macht der Jamie Stegmaier, der sowieso ein Hype-Gott ist und weiß, wie man auch sein Publikum bedient. Natürlich wunderbar, bei Wingspan sind all die Farben drin, die in erster Linie Frauen mögen. Bei einem Size sind alle Farben drin, die in erster Linie Männer mögen in Spielen. Auch da clever. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, die eine Person, der meint, ich bin sowieso der größte Macho-Mann, ich spiele nur Manly Games, das heißt nur Wargames, wo in jedem Zug 3000 Tote zu verzeichnen sind, der guckt dann vielleicht auf so ein Rosa und sagt, was ist das denn hier? Kann ich nicht helfen, dieser Person? Sollte man vielleicht sowieso nicht mitspielen.
Aber, ja. Aber das ist jetzt ja das, würdet ihr jetzt sagen, Pax Pamir ist ein Wargame? Weil das ist ja etwas, wenn ich über Wargames rede und ich sage, dass ich Wargames spiele, denkt, glaube ich, keiner an sowas wie Pax Pamir.
Ich wollte noch gerade einen Kritikpunkt machen und noch eine tolle Sache sagen und dann wollte mein Fazit, was ich hier gerade mache, abschließen. Mhm. Aber danke, dass du mir da reingrätschst, Frau Fuchs. die Ruler-Tokens, das sind, die liegen auf den Ländern und wenn man die kontrolliert mit Hilfe der Fraktion, das sind so Holzscheiben, die so gefräst sind und da müsste man, glaube ich, würde ich mal mit einem Wash drüber gehen, um einfach die Symbolik, die da schon drauf ist. Also das sind da so Stern, Viereck und Kreis und sowas. Die müssten ein bisschen deutlicher sein. Aber das mache ich dann selber mit einem Wash.
Sehe ich genauso. Das wäre auch ein Kritikpunkt von mir und genau den habe ich auch angebracht. Und da wird im momentan noch nachgeschaut. Es wird höchstwahrscheinlich eine Änderung geben, aber das ist noch nicht. Deshalb möchte ich das jetzt nicht bestätigen. Ja. Es wird dort wohl einen anderen Produzenten sein, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Weil dem ist nichts hinzuzufügen. Es hat natürlich nur 6 Regionen und nicht alle in dem ganzen Spiel werden auch jederzeit von Spielern beherrscht sein, sodass dann wahrscheinlich die Hälfte noch ausliegt oder vielleicht 2 und bei den anderen kann man schon wissen, anhand der Stämme, wer was beherrscht. Aber warum nicht, wenn es Möglichkeiten gibt, was besser zu machen, das auch nicht versuchen umzusetzen.
Genau, und dann stimme ich dir zu. Das letzte Totschlagargument, was natürlich für mich super ist, ich mag Gelb. Ich hatte die Spielerfarbe Gelb für meine Stämme und ich war am Anfang Russe, deren Spielsteine auch gelb sind, also war ich doppelt gelb. Und welches Symbol haben die Russen? Ein Bären. Also
perfektes Spiel für die gelben
perfektes
Bären.
Perfektes Spiel für mich.
Genau. Und noch gewonnen auch dann.
Und dann noch gewonnen. Ja, das war wirklich knapp. Wir hatten gleiche Siegpunktzahl und ich hatte halt eine rote Karte, die mir einen Stern mehr gibt als Tiebreaker. Und da wir so viel assassiniert haben, was mit einem Messer dargestellt wird, sage ich nochmal gerne, ich habe bei einer Messerstecherei die Pistole dabei gehabt.
Ja, wundervoll.
Gut. Also, ist Pax Pamir ein Wargame? Uli, du bist von uns allen auf jeden Fall der totale Experte, was Wargames angeht.
Ach ja, ich weiß, dass Definitionen wichtig sind im Leben, dass man auch. Aber manchmal macht man ja auch gerne mit Definitionen Schubladen auf und packt Sachen rein, wo die vielleicht dann aber gar nicht mehr reingehören. Es ist kein traditionelles Wargame, aber traditionelle Wargames werden ja auch heute gar nicht mehr so häufig gespielt.
Ich meine, die erste Assoziation ist doch, da sitzen irgendwelche Leute gegenüber mit einer Hexfelderkarte und schieben mit Pinzetten Counter.
Genau, das ist so die traditionelle Wargame-Sache. So bin ich jetzt ohne Pinzette zwar, aber so bin ich ja auch ins Spielehobby gekommen. Mit Hex und Pappspielstein, die viele Infos haben, und dann schiebt man das hin und her. Und der eine liest Krieg und Frieden, während der andere den Zug macht. Und zwar komplett durch zwischen einem Zug. Das Pax Pamir sicherlich nicht. Aber da ihr ja auch sehr gerne die CDGs spielt, Kartengetriebenen, wisst ihr ja, dass es auch seit 20, 30 Jahren da schon modernere Formen von Wargames gibt. Und ich denke, man sollte das Feld und auch die Definition weiter aufmachen.
Ja, genau.
Für mich ist das ein historisches Spiel oder ein Spiel mit einem historischen Hintergrund. Die gleiche Diskussion gab es ja, ist Twilight Struggle, ist das ein Wargame, damals, als es so populär war. Und da haben ja auch viele gesagt, nein, das ist ein politisches Spiel. Aber selbstverständlich gibt es da auch Kämpfe durch Karten eben. Dann gibt es halt mal den Koreakrieg oder durch andere Sachen. Und man kann ja auch, oder man kämpft sich ja fast, oder man bewegt sich fast in näher Atomkrieg. Hier in Pax Pamir treten auch Armeen auf den Spielplan und man kann mit Armeen andere Armeen schlagen, wenn man will, oder auch Stämme bekämpfen. Das ist möglich. Ist es deswegen schon ein Wargame? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, es ist ein historisches Spiel mit Verhandlungselementen, mit all diesen Sachen. Aber wenn einer sagt, für mich ist das ein Wargame, dann habe ich damit doch keine Probleme. Dann ist das doch fein und auch okay. Also ich finde eher, wenn man so eine enge Definition findet, ist es zu restriktiv. Und ich könnte jetzt natürlich auch mal parallel, jetzt muss ich mal eben am Rechner gucken, was denn so BGG, wir sind ja alle abhängig von anderen Sachen, was die denn eigentlich sagen. Jetzt habe ich das mal geöffnet. Kategorie ist Economic, klar, ökonomisch. Educational, naja. Also ob man jetzt so viel lernt, man lernt ein bisschen, aber ja, weiß ich nicht. Negotiation, ja. Political, ja. Post-Napoleonic, das ist jetzt ja nur die Eingrenzung. Und dann Spies, Secret Agents. Ja, auch das würde ich jetzt, man hat Spione und läuft da rum, aber das würde ich jetzt nicht so sehen. Die sagen halt, es wäre kein Wargame. Das ist ja eine Familie, nee, das ist nicht. Aber bei den Mechanisms gehört auch Simulation dazu.
Genau.
Und auch das würde ich jetzt sagen, nein, ist es nicht. Die anderen Mechanismen sind Area Majority Influence, ja, Area Movement, ja, Card Drafting, ja, Hand Management, ja. Aber Simulation, das ist keine Simulation. Das will aber auch ein Cole Worley, auch mit dem John Company und auch mit dem Famous Traffic gar nicht erzielen. Der will uns eine bestimmte Blickrichtung auf etwas geben und nicht mehr und nicht weniger.
Aber ich glaube, das ist halt auch genau das, was mich an Wargames eigentlich fasziniert. Also ich glaube, mir geht es gar nicht so sehr um den Krieg, sondern mir geht es darum, Geschichte auf eine andere Art und Weise zu erleben, was nicht unbedingt bedeutet, ich will da eine Simulation zu spielen. Ne? Aber wenn ich alleine überlege, wie viele Leute sich nachdem oder bevor sie Twilight Struggle gespielt haben, überhaupt mal mit dem Kalten Krieg nochmal auseinandergesetzt haben. Ja. Weil ich meine, wir haben das alle in der Schule gemacht und es ist ja nicht so, dass man sich ständig mit solchen Themen nochmal beschäftigt. Und ich habe das ganz häufig gehabt, dass mich dann Spiele in dieser Ecke der Wargames einfach auch dazu gebracht hat, nochmal Konflikte oder politische Geschehnisse nochmal genauer zu lesen und mir als Erwachsener einfach nochmal anzugucken. Einfach auch mit einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, das ist so eine ganz gute Sache, was einen darin interessiert. Und mir ist wichtig, dass man, wenn man Wargame sagt, nicht nur die Hexfelder-Counterschieber sieht, sondern es gibt inzwischen in dem Bereich ganz viel, was man mit hoher Interaktion spielen kann. Vielleicht sind Wargames einfach Spiele mit hoher Interaktion.
Sind sie inzwischen auch im Unterschied zu früher? Ja, aber wie gesagt, also ich tue mich mit Definitionen immer schwer, verstehe den Wert, möchte aber nicht zu restriktiv sein. Was ich auch gut finde, ist, dass moderne Wargames, und jetzt behaupte ich einfach mal, dass Pax Pamir dann halt auch eins ist,
dass sie auch gerade noch das Gegenteil behauptet.
Ja, ne, was sie jetzt, aber diese historischen Spiele, sagen wir es mal so.
Ja.
Auch in Elisabeth oder andere Sachen, andere Spiele, auch wenn die eine höhere Spielzeit hat, die sagen viel stärker willkommen zu neuen Spielern.
Ja.
Und gerade auch eben zu Frauen, zu Spielerinnen, sagen die erstmal willkommen. Das heißt, dagegen die alten Wargames mit dem Hexfeldern, die ich immer noch ja gerne spiele, überhaupt keine Frage. Das war eine totale Männerwelt und da waren auch Frauen auch bei den Wargaming-Treffen im Grunde. Man hat zwar nicht gesagt, ihr könnt hier mitspielen, dürft hier nicht mitspielen, aber die waren nicht willkommen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine Männergeschichte gewesen, wo man tageweise gespielt hat und wie gesagt, auch zwischen den einzelnen Zügen waren ja 30 oder 45 Minuten Pause, wo der andere erstmal gezogen hat. Das, finde ich, ist eine echte Errungenschaft und da hat wirklich in erster Linie Twilight Struggle die Tür aufgestoßen. Natürlich auch die Coin-Serie später, die haben die Tür aufgestoßen und haben neue Spielergruppen umarmt und dann auch erstmal in dieses, in meinen Augen, super interessante, in diesen super interessanten Hobbybereich eingeführt. Da darf man nicht hoch genug danken oder nicht laut genug Dankeschön schreien.
Aber das finde ich sowieso das, was die Brettspiele mitgebracht haben. Also es ist ja so eine, es ist ja, ich würde ja mal sagen, Pax Pamir ist so ein Zusammengehen von zwei Welten, einerseits diese Wargaming-Welt und andererseits diese normale Brettspiele-Welt, die Brettspiele-Welt, die haben sich da angenähert innerhalb dieses Spiels. Mhm. Und was die Brettspielszene mitbringt, ist halt, dass es wie kaum ein anderes Hobby immer wieder versucht, dass andere Leute in das Hobby reinzuziehen und willkommen heißt. Es gibt ja Hobbys, die sind so exklusiv, da fühlt man sich so elitär und man möchte da keine anderen Leute reinhaben eigentlich. Und wenn die dann reinkommen, dann müssen die sich das erarbeiten und ihre Streifen verdienen. Und so war das Wargaming-Hobby auch eher, dass man sagt, okay, du kannst mit mir jetzt ein World in Flames spielen, aber du wirst verlieren, weil du nicht gut spielst, weil du musst das erst 10 Mal gespielt haben und ich spiele immer ganz hart gegen dich. Und nur darüber lernst du. Und das ist halt das genau das, wo der Vater mit seinem Sohn Schach spielt und super hart gegen seinen Sohn spielt. Dieses klassische. Ja,
absoluter Snobismus eben auch. Ich war bei jedem Hexacon in Deutschland seit Mitte der 80er Jahre. Da hat sich das aber auch wirklich gewandelt. Und ich glaube, in den ersten 10 Jahren beim Hexacon in Deutschland war die einzige Frau meine Frau und die hat noch nicht mal mitgespielt, weil ihr das auch viel zu langweilig war. Die ist einfach mitgekommen, die hat dann da in dem Umfeld Wanderungen oder anderes gemacht und jetzt inzwischen natürlich spielen da Frauen mit, immer sicherlich noch nicht in einem Verhältnis 50-50, aber das ist auf einem wesentlich besseren Wege auch. Aber man hat ja auch so ein bisschen die Nase gerümpft und ich kann mich noch an die Zeiten auch erinnern, dass eben beim Wargaming-Treffen in den USA, aber auch in Deutschland behauptet wurde von Wargamern, ja, das ist das Komplexeste, was man spielen kann, diese Wargames. Das ist viel komplexer als Spiele, sag ich mal, aus dem Kennerbereich heute. Und dann habe ich mal gesagt, nee, das ist was ganz anderes. Das ist halt rein prozessorientiert. Erstmal bewege ich mich mit Hunderten von Einheiten, dann kämpfe ich mich mit denen. Das sind ganz andere Anforderungen. Da muss ich eben auch Räumlichkeiten überschätzen. Wenn ich einen Spielplan habe, der riesig groß ist und die Abfolge muss ich gut einschätzen. Aber diese Personen, das heißt nicht, dass die in irgendeiner Weise ein interaktives Spiel gut spielen können, wo sie dauernd agieren müssen und da ist selbst ein Puerto Rico, dass er jetzt mechanisch kein schweres Spiel ist, das würde viele traditionelle Wargamer überfordern, weil da sind ganz andere Sachen gefordert und dieser Snobismus, der ist auch durch diese Art Spiele, Coin, Twilight Struggle, Pax Pamir, der ist so ein bisschen auch weggewischt und das ist ja auch überfällig. Weil wer will immer mit den alten Säcken wie mir spielen? Also Wargames, das will doch keiner und ich kann es verstehen. Da ist man doch froh, wenn man auch mal mit anderen Personen spielen kann.
Ja, aber auch hier muss man sagen, auf der Bochum-Con waren wir auch nur 2 Frauen. Ne? Also es ist halt immer noch nicht unbedingt so.
Prozentual ist das aber riesig gut.
Ja, aber es ist nicht so, dass wenn ich auf offenen Spieletreffen Wargames spiele, Und ob es jetzt ein Elisabeth ist oder ein Axis und Allies oder sowas, werde ich immer wieder komisch angeguckt und ich werde immer noch gefragt, ob ich das mitspiele oder ob ich nur zugucke oder ob ich dazugehöre oder so. Also es ist immer noch so, dass es leider nicht normal ist, dass Frauen sich an diese Spiele rantrauen. Obwohl ich als Frau nur positive, mir fehlt gerade das Wort, positive Erfahrung gemacht habe, wenn ich mitgespielt habe. Also da ist keiner, der dann sagt, hier, du kannst das aber nicht oder du darfst nicht mitspielen, sondern es wird sich eher gefreut. Ne? Oh cool, ne? Das super. Ist
einfacher Gegner.
Nein.
Ja, vielleicht spielt das sogar mit rein, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich ist der Weg zwar in die richtige Richtung, aber wir sind natürlich lange noch nicht am Ziel. Auch beim Hexacon ist wahrscheinlich unter 10% Frauen, aber besser als keine.
Ja.
Das ist, aber auch da, warum sollte der Brettspielbereich, hatten wir ja eingangs schon mal, von allem entkoppelt sein? Wie viele Frauen sind in DAX-Vorständen? Wer leitet denn deutschen Spieleverlag? Und wer macht das? Das sind halt Männer. Das sind Männerbünde überall und das wird eines der vordringlichen Ziele sein in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das zu durchbrechen. Warum natürlich auch, und das hatte auch nochmal der besagte Vortrag von Elizabeth Hargraves, die hatte ja sich dann auch selbst gefragt, warum spielen durchaus weniger Frauen diese langen, großen, komplexen Spiele. Sie ist dann nicht auf die Wargames eingegangen, aber auf Sachen, die eben 2 Stunden spielen, weil häufig werden ja auch die Frauen dann so angesehen, die machen halt mal die kleinen Partyspiele, die sind in 10 Minuten vorbei und dann ist aber auch gut. Aber der Punkt ist natürlich auch, Frauen, der normale Alltag in Deutschland und in der westlichen Welt, der ist wesentlich zeitaufwendiger, weil inzwischen in vielen Gesellschaften ist der berufliche Alltag genauso lange, die arbeiten halt im Schnitt genauso lange, wenn nicht noch länger, kommen dann aber nach Hause. Und natürlich sagt auch jeder Mann, ja, ich bin fortschrittlich, ich mache zu Hause 50% der Hausarbeit und der Gartenarbeit und ich kümmere mich um die Kinder. Genauso viel ist nicht so. Die wenigsten machen das so. Der Arbeitsaufwand der Frauen ist wesentlich höher, wenn man all diese Sachen addiert. Und das müssen wir ganz einfach zur Kenntnis nehmen. Dann aber noch, wenn die Kinder ins Bett gebracht sind und so weiter, na, um 23 Uhr vielleicht noch eine 3-Stunden-Partie anzufangen, unwahrscheinlich. Das sind alles Faktoren. Wie gesagt, auch das ist jetzt keine wissenschaftliche Forderung, aber wissenschaftliche Forschung, die ich da jetzt betrieben habe, aber ja, schwierig. Ja,
aber deswegen denke ich auch, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, warum es so wenig Autorinnen gibt. Man muss ja einfach mal sagen, dass Spieleautor sein ist ja kein Vollzeitjob für die meisten, sondern das ist ja etwas, was man neben seinem normalen Job macht. Und wenn man sich anguckt, was Frauen mit Halbtags- oder Vollzeitjob und Familie und so weiter leisten, kann man vielleicht halt auch einfach sagen, dass Männern vielleicht eher der Rücken freigehalten wird, um ihrem Hobby Spieleerfinden nachzugehen, als Frauen. Und dass es deswegen einfach noch ein bisschen braucht, bis Frauen sich auch ganz bewusst die Zeit nehmen und sagen, ich will auch Zeit für mein Hobby haben. Ich glaube, das machen Männer einfach bewusster als Frauen. Und das kommt aber immer mehr mit den modernen jungen Frauen und in anderen Beziehungen und so weiter. Aber es ist immer noch drin sozusagen. Also ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen.
Ja, das dauert und das wird auch dauern. Wir können nur da vielleicht helfen, das ein bisschen zu beschleunigen. Wir müssen eben auch sehr, sehr willkommen, diese Personen, genau diese Frauen willkommen heißen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ansonsten wird es keine Veränderung geben und das wäre sehr schade, weil es eben bereichernd ist. Man muss jetzt keinen Flügelschlag Wingspan toll finden. Das muss man nicht. Aber diese Umsetzung des Spiels in grafischer Hinsicht, Grafikerin also, Autorin, das ist einfach,
und Redakteurin.
Das ist einfach klasse. Und das muss man einfach so sehen und das ist vorbildlich und das ist toll. No, und das finde ich schon großartig. Oder ich hatte die ja schon erwähnt, die Sophia Wagner, die halt die sehr früh gesagt hat, ich will vom Spielen leben können. Ich möchte hauptberuflich Autorin sein und das dann eben auch bis jetzt, da mag ich mich täuschen, aber auch konsequent umsetzt. Und dieser Weg ist hart und steinig, weil keiner wartet in Verlagen auf Spiele von einer Autorin erstmal. Die muss sich durchsetzen und das gegen Männerredakteure, wo es leider immer noch gewisse Vorbehalte gibt. Ja.
Ja. Ja. Also, Frauen, macht weniger Schnittchen und spielt mehr mit.
Ja.
Um das mal plattitüdisch zusammenfassen, plakativ zusammenzufassen.
Ja, wenn ihr das möchtet.
Wir möchten lieber Schnittchen.
Nein, nicht die Männer, also, wenn die Frauen lieber mitspielen wollen.
Ja. Die wollen genauso viel mitspielen wie wir Männer auch. Die wollen aber auch die Zeit haben und die wollen nicht im Kopf haben, ich muss gleich noch das Kind nach Hause oder ins Bett bringen und ich habe schon 8 Stunden gearbeitet, habe noch 3 Stunden Hausarbeit gemacht und jetzt kommt das nächste 3-Stunden-Spiel. Haben die keine Lust zu? Das ist so. Und oder es ist wesentlich schwieriger und ja. Da muss man natürlich für Abhilfe sorgen, aber das wird auch nicht schnell passieren, hatten wir jetzt ja ein paar Mal. Das ist ein langer Prozess und ich kann mich davon ja nicht abkoppeln. Wer ist denn Spielworks? Spielworks bin ich, Mann. Wer hilft mir? Harald Lieske, Grafiker, großartigst, aber auch Mann. Wer hilft mir denn Redakteursarbeit? Henning Kröpke, großartiger Person, großartiger Spieler, Mann. So sieht's ja aus. Und man muss da vielleicht auch andere Lösungen finden. Aber aus A bin ich den beiden freundschaftlich verbunden. Ich kenne die super lang. Dann sind sie lokal hier, was im Münsterland auch nicht ganz so einfach ist, sodass ich auch mich mit denen treffen kann. Aber jeder hat in seinem Umfeld eben auch Beschränkungen dabei und das muss sich im Laufe der Zeit aber ändern.
Auf der Bochum-Con habe ich ja tatsächlich 3 von 5 Spielen von Cole Worley gespielt, der Pax Pamir Second Edition gemacht hat.
Das ja, für dich war das fast eine Fanboy-Con.
Ich weiß nicht. Also im Nachhinein macht er tatsächlich unterschiedliche Spiele, die mir alle gut gefallen. Ne? Angefangen vom Root, was einfach niedlich ist und auch so ein besseres Elisabeth ist.
Nein.
Bis hin zum John Company.
John Company haben wir beide gespielt.
Ja.
Zwar nicht zusammen, sondern in 2 Runden. Denn das hatte mich echt überrascht. Ich habe mich am Anfang überhaupt nicht mit diesem Spiel beschäftigt, muss ich sagen. Und war dann total überrascht, dass 9 Leute John Company spielen wollten. Weshalb es 2 Runden gab.
Ich finde es auch faszinierend, weil so ein Spiel hatte ich vorher noch nicht gespielt. Ich finde, es ist am ehesten zu vergleichen mit einem Sandbox-Spiel, weiß nicht, das Karibik, hier, Rosan der Karibik, weil es einfach so überall was passiert, egal ob du dabei bist oder nicht. Das fand ich halt ganz faszinierend. Und ich glaube, John Company ist ein Spiel, was in Wirklichkeit ein riesiges Upkeep hat, wo man einfach nur verwalten muss, aber das einfach geschickt durch alle Spieler aufgeteilt ist. Insofern spielt sich
vielleicht
das Spiel
selber. Vielleicht erklärst du erstmal, worum
Spiel
es geht.
Das Spiel spielt sich selber, indem es uns einfach benutzt dazu. Ich glaube, das Spiel ist eigentlich der Spieler.
Nein. Erklär doch erstmal, worum es geht.
wir haben die East Indian Trading Company und das ist die große Firma, die Company.
Genau.
Die von uns als was sind wir?
Wir sind Familien.
Ja, so Adelsfamilien, mehr oder weniger, oder Kaufmannsfamilien. Wir repräsentieren die quasi und versuchen, gute Positionen, Leitungspositionen innerhalb der Firma zu bekommen, um Dinge zu entscheiden, um dann halt den Kolonialismus voranzutreiben. Würdest du da so mitgehen, Uli?
Ja, das passt schon sehr gut. So was ganz, ganz wichtig ist wirklich die Ebene auch hier wieder, ähnlich wie Pax Pamir, aber hier noch viel stärker ausgeprägt. Wir sind eben die britische Familie. Wir agieren kolonialpolitisch schon in Indien, aber uns interessiert Indien kein bisschen. Was mit den Indern passiert? Nein, wir wollen Profite machen und auch die Firma interessiert uns nicht. Alle Mitspieler sind ja Teil derselben Firma und haben da unterschiedliche Positionen, aber die interessiert uns auch nicht, diese Firma. Uns interessiert die persönliche Bereicherung und wie wir damit in London, in Großbritannien, wie wir damit wirken wollen. Alles andere ist nicht zweitrangig, ist drittrangig. Und das, da komme ich später noch drauf zu, das soll es jetzt erstmal reichen.
Ja, das macht das Spiel so besonders, ne? Also das ist halt genau. Einfach, du spielst irgendwie zusammen und doch nicht zusammen.
Richtig.
Mhm. Na? Und es ist halt so, das ist das, was der Björn gerade meinte mit, man wird gespielt oder es ist ein großes Upkeeping. Ganz viele Positionen, die in dieser Firma besetzt sind, ne, wie Chief, also ein Head, Leute, die sich um den Einkauf kümmern, Leute, die sich um die Verschiffung kümmern, Leute, die Leute irgendwo hinschicken und so weiter. Es gibt halt ganz viele verschiedene Positionen.
Gouverneure, Vorstand.
Die werden halt nacheinander abgehandelt. Und wenn man den Posten gerade hat, darf man dann gerade vielleicht ein bisschen Geld ausgeben und was kaufen. Oder ein Schiff kaufen oder sonst irgendwas.
Und in den niederen Rängen, dann muss man einfach agieren, da kann man nicht viel aussuchen, da muss man genau das machen. Wo muss man Schiffe produzieren, bis man kein Geld mehr hat? Dann muss man
Waren kaufen,
bis man kein Geld mehr hat. Und das, da kann man immer weniger entscheiden. Die Entscheidungen kommen einerseits auf den höheren Positionen und dann in den Kolonien, wenn man Kolonialverwalter ist, weil es gibt so drei Regionen, es gibt noch eine dritte oder vierte. Und es gibt noch die China-Sache, die wir aber irgendwie in unseren Spielen nie aufhatten.
Nee, ich weiß gar nicht,
ob die einfach nur abhängig ist. Und man muss dann die Kolonien verwalten und dann überlegen, da kann man dann entscheiden, was man gerne machen möchte. Mehr oder weniger möchte ich gerne Handel mit denen treiben, möchte ich gerne erkunden, möchte ich gerne die befrieden.
Ja, aber auch da ist man davon abhängig, wie viel Geld einem zugewiesen wird.
Genau, von den anderen Spielern.
Und zwar wird das ganze Geld, was am Ende einer Runde die Firma eingenommen hat durch Handel, wird verteilt. Ne? Mhm. Und zwar von dem, wie heißt der?
Der heißt CEO. Jetzt nicht Chairman. Hm? Ja, der CEO, der genau. Chairman, der eben der Vorsitzende.
Genau. Genau. Der entscheidet jetzt, wie viel Geld er den einzelnen Posten zur Verfügung stellt. Ne? Ob er sagt, okay, ich zahle meine Aktionäre aus, dann habe ich natürlich weniger Geld, was ich in die Firma stecke, stecke ich mehr Geld in die Firma, denke ich jetzt, wir brauchen Schiffe, dann gebe ich demjenigen, der Schiffe kaufen kann, mehr Geld und damit muss ich dann agieren. Eigentlich bildet das ja ganz gut das ab, wie wir denken, dass Firmen laufen, oder nicht?
Das ist schön gesagt, wie wir denken, dass Firmen laufen. Also, ich glaube, wir denken, der allgemeine Sache, wie eine Firma funktioniert, ist noch was anderes wie das, was da dargestellt wird, weil das bildet ja schon eher Seilschaften ab und äußere Einflüsse, die einfach passieren und die Profitgier. Eigentlich ist das bessere Monopoly.
Es ist Profitgier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Firma, die Aktion einer Firma abbilden kann, in einfachster Weise natürlich, weil in jeder Firma gibt es ja auch Seilschaften oder Leute, die besser miteinander umgehen können als andere. Aber es zeigt auch Abhängigkeiten natürlich, wenn ich ohne Schiffe kann ich nicht das machen, ohne das kann ich nicht das machen und im Endeffekt entscheidet später der Vorstand. Aber das halte ich gar nicht für so entscheidend. Ich glaube wirklich, dass es geht hier um reine Profite und deshalb ist dieses Spiel eben auch zu diesem Zeitpunkt in der British East India Company angesiedelt, weil wir als Briten, als durchaus als Kolonialherren, ist jetzt auch ein bisschen schief der Begriff, uns interessiert weder das Land in keinster Weise, das kann man auch in die Moderne natürlich übertragen, uns interessiert weder Indien noch im näheren Sinn die Firma. Natürlich, wenn die Firma gut läuft, kann ich auch mehr Geld abschöpfen. Aber im Regelfall, wenn das alles Anteilseigner an der Firma sind, wenn die alle Aktien-Shares haben, dann werden ja auch alle davon profitieren. Da also auch im richtigen Moment vielleicht auch einfach mal wenig ausschütten, wo die natürlich vielleicht ein bisschen aufgebracht sind. Aber im Endeffekt geht es darum, wie kann ich mit Indien, mit dieser Firma, meinetwegen geht die auch zugrunde, diese Firma. Hauptsache, ich bin in London hoch angesehen. Und das ist eine moralische Ebene, das wollte ich eben schon mal kurz einflechten. Das ist eine moralische Ebene, die auch ein Pax Pamir nicht leisten kann. Mhm. Ich will und auch nicht kann. Weil eigentlich nach jeder Partie John Company, die man abgeschlossen hat, setzt man sich, sagt man immer, wow, was ist hier passiert? Ich habe drei indische Provinzen wieder im Grunde in Anführungszeichen erobert, aber für die British East India Company, die ja auch eigene Soldaten hat, was wir auch vom Pax Pamir her kennen, dass diese Kolonial-Companies auch durchaus Herrschaftspolitik für Länder führen, Aber ich habe da ein bisschen was erschlossen. Ich habe da wahrscheinlich am Ende einer John Company Partie gab es mehrere hunderttausend tote Inder. Wahrscheinlich eine ruinierte Firma. Das interessiert mich nicht die Bohne. Mich interessiert die eigenen Profite. Am besten habe ich eine Insel vor der schottischen Küste erwerben können und was anderes gemacht, was mir dann Siegpunkte einbringt.
Oder im Gentleman's
Club. Das heißt, ich kann ein John Company rein auf Siegpunkte spielen. Ich kann mich aber auch mal nach der Partie fragen, was ist hier gerade passiert. Und das finde ich eben so besonders faszinierend. Und so ist eben auch in einfachsten Bildern natürlich. Auch hier hat Cole Worley den Strahler oder hat ein Weitwinkel-Objektiv dafür benutzt. Aber so ist Kolonialpolitik ja häufig betrieben worden, weil die Staaten, Großbritannien, die haben wenig Geld herausgezogen. Der deutsche Kolonialhandel in Afrika, der war stetig defizitär. Ja, aber für einzelne Personen hat es schon Wohlstand halt gebracht. Und das finde ich faszinierend.
Und das ist auch das, was das Spiel zu einem Ameritrash-Spiel macht. Du erzählst deine Geschichte deiner Familie. Du erzählst ja die Geschichte der East India Company und die Geschichte ganzer Länder. Ich meine, bei uns war das einmal so, dass wir, da konnten wir überhaupt nichts machen. Ich habe mich endlich in eine tolle Gouverneursposition gebracht, eins meiner Familienmitglieder. Ich hatte Geld, ich hatte alles, um diesen Ausschnitt von Indien weiter auszubauen und da wirklich Profit mitzumachen. Und dann kommt ein Ereignis, was eine Kette von Ereignissen auslöst. Und im Endeffekt ist dann dieser Landstrich, den ich verwalten sollte, ohne mein Zutun, eigenständig komplett in Anarchie verfallen und für die Firma auf ewig geschlossen gewesen. Dieser Posten wurde nicht mehr besetzt. Und das ist dann auch, wo man dann weiß, okay, ich habe versucht, Profit zu machen innerhalb dieser Familie. Ich konnte es nicht wirklich entscheiden. Es sind Dinge passiert, aber man spricht darüber. Und es erzählt eine unglaublich intensive Geschichte auch. Und das ist die Faszination an John Company.
Ja, da stimme ich dir zu. Und du sagtest ja eingangs, als wir noch über Pax Pamir gesprochen haben, man würde bei John Company gespielt werden. Und da habe ich ja schon gesagt, dem möchte ich widersprechen. Ja, das fühlt sich manchmal so an, gerade wenn man eher andere Spiele gewohnt ist, weil die Positionen oder man möchte eigentlich, wenn man bestimmte Positionen im Spiel in der Firma bekleidet, dass die auch mal nach London zurückkommen. Das wird erwürfelt mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn man immer schlecht würfelt, dann bleiben die auf ewig in diesen Positionen dann hängen, obwohl man die ja zurückhaben möchte. Und das kann man nicht ändern, damit muss man leben oder dass solche Ereignisse eintreten. Aber in unserem wahren Leben, wir können auch das Wenigste beeinflussen. Und das muss man natürlich wissen dabei. Das halte ich nicht für, ich werde gespielt, sondern das ist so ein bisschen Management von äußeren Einflüssen. Aber ich habe niemals die Kontrolle, die muss ich bei diesem Spiel auch abgeben. Und es ist natürlich noch viel stärker als ein Pax Pamir, ein Verhandlungsspiel. Ja, ich kann dem anderen ja auch immer ich weiß gar nicht jetzt, wie die heißen, diese Cubes, wie heißen die? Promises geben, dass der mir dann was Gutes tut, was aber im Endeffekt auch dann negative Siegpunkte sind, also Minus-Siegpunkte am Ende. Und auch damit muss ich eben umgehen. Aber wenn ich hier nicht permanent verhandle, dann werde ich auch keine Chance haben. Das heißt, Spieler, die auch hier wieder lieber vor sich alleine, vor ihrem Spielertableau rumprockeln und sagen, das ist mein Spielerlebnis, wie gesagt, nicht despektierlich sehen, ist halt die Berechtigung. Naja. Die werden auch keinen Spaß haben an John Company.
Ja, aber das ist das, was ich erlebt habe. Ich habe mir vorher ein Video angeguckt von Heavy Cupboard.
Ist das auch von Cole Worley?
Mit Cole Worley, ne? Und dort wurde ganz deutlich gesagt, wie wichtig Verhandeln ist. Also habe ich mich an den Tisch gesetzt. Es war für uns alle eine Erstpartie. Zwei waren dabei, die ein Jahr vorher das schon mal gespielt haben. Aber das ist bei so einem Spiel, ist das dann fast trotzdem wie eine Erstpartie.
Ich war nicht dabei.
Genau, ohne Björn. Und es wurde zum Verrecken nicht verhandelt. Das heißt, ich war die Einzige, die ein paar Promises abgegeben hatte. Ja. Und alle anderen haben nicht verhandelt. Und ich bin halt auch durch so ein Event meine Posten losgeworden. Man muss dazu sagen, dass man die Siegpunkte bei John Company hauptsächlich darüber macht, dass man seine Leute berentet. Das ist das, was du gerade mit dem Gutwürfeln meintest.
Ja, ne? Genau.
Es gibt auch noch andere Siegpunkte, aber das ist so das, womit man am meisten Siegpunkte macht. Wenn man aber keine Leute mehr in Posten bekommt, weil man nicht da rein besetzt wird, dann war's das. Und das ist das, was ich hatte. Ich habe wirklich 1,5 Stunden oder 2 Stunden dabei zugeguckt. Mehr oder weniger.
Ja, das ist
weil ich da nicht mehr besetzt wurde und ich auch keine Chance hatte, weil nicht verhandelt wurde. Ne? Ich habe ständig versucht zu verhandeln, aber wenn du jetzt eine Gruppe hast, die nicht verhandelt, das war ein sehr komisches Spiel, hat mich auch eher erstmal nicht so befriedigt zurückgelassen, muss ich sagen. Also ich hatte
wenn ich das jetzt höre, ist das eine völlig unbefriedigende Situation. Das möchte man ja nicht erleben. Aber das würde ich tatsächlich nicht dem Spiel
genau, also das war die Gruppe, da hast du gemerkt, wie wichtig die Gruppe ist. Ich durfte die ganze Zeit würfeln, weil ich so gut würfel.
Ja,
ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein Kind.
Ja, weiter, auch schön mal, ja. Aber ein weiterer Punkt ist natürlich, man sollte, wenn man diese Spiele erklärt, und selbst dann kann es, wie augenscheinlich bei euch, es scheitern. Man muss die Leute wie in einem Rollenspiel vorher packen. Man muss denen wirklich sagen, was die Leute sind, genauso beim Infamous Traffic, und muss es knallhart sagen. Das ist eure Aufgabe und darum geht es hier und das macht ihr. Und denkt nicht daran, das ist kein Engine Builder. Wir werden nicht, unser primäres Interesse ist nicht, diese Firma riesener Folgen zu treiben. Wenn es so funktioniert, wunderbar, aber wenn nicht, ist es genauso gut. Manchmal ist es ja sogar in unserem Interesse, dass die Firma ruiniert ist. Ja, das ist halt wichtig, aber bei bestimmten Personen kommt danach trotzdem ein Achselzucken, weil Rollenspiel ist nichts für jedermann, längere Spiele ist nichts für jedermann, Verhandlungsspiele ist nichts für jedermann, mit dem Glücksfaktor, der natürlich da ist, ich würde das nicht Glück unbedingt nennen, aber eher Risikomanagement, aber ist auch vollkommen egal. Wenn diese Faktoren nicht zusammenkommen, dann wird dieses Spiel am Tisch scheitern, zumal es ja auch nicht in 15 Minuten gespielt ist, dann würde man immer noch sagen, komm, who cares, nächste raus. Aber wenn man dann 2 Stunden spielt und 1,5 Stunden nichts machen kann, ja.
Dann naja, ich meine, so wir sagen, haben schon vier Stunden gespielt. Also wir haben bei uns das schon eine komplette Nachmittagspartie.
Ist ja auch ein längeres Spiel.
Mit Erstpartie und alle haben nur die Regeln gelesen. Wir haben keinen erfahrenen Spieler am Tisch gehabt. Das ist ja eh sowas, was ich heute ganz gerne den Leuten mitgeben würde. Wenn ihr euch auf so ganz neue Spielarten einlasst und ihr habt das Glück, Leute in eurem Umfeld zu haben, die das mit euch spielen, dann versucht euch das erklären zu lassen. Das ist sehr viel einfacher und durch die Partie führen zu lassen. Na, also das hat mir, glaube ich, bei John Company so ein bisschen gefehlt. Wäre da jemand dabei gewesen, der es ein bisschen besser auch sich angeguckt hätte und dann vielleicht halt auch mal gesagt hätte, wir müssen jetzt hier mal gucken, dann hätte ich es, glaube ich, ein bisschen besser gefunden. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es am Spiel liegt, sondern bei mir lag es wirklich an der Gruppe. Es hat nicht so ganz funktioniert. Die haben zwar verhandelt, aber die haben überhaupt nichts mit Geben und Nehmen und sowas gemacht, sondern die haben halt irgendwas besprochen und haben dann gesagt, das machen wir jetzt.
Also ich habe, meine Partie war genau, ich habe genau die am Vortag Pax Pamir mit quasi den gleichen Leuten gespielt, war dann schon so ein bisschen gebrandmarkt, weil dadurch, dass ich gewonnen hatte, haben die alle gedacht, ich wäre total der super durchschauende Spieler. Das war ein bisschen doof. Insofern haben die mich da sehr, sehr vorsichtig beäugt und aber bei John Company hatte ich so ziemlich kaum einen Plan von dem, was ich da hätte machen, tun wollen. Ich fand's aber trotzdem sehr faszinierend, weil es halt so ganz anders war. Und ich habe das schon so empfunden, dass wir da eine Geschichte eher erleben. Und das ist dieser Rollenspielaspekt, der ist halt wirklich, obwohl es so ein wirklich mechanisches Euro-Ding ist eigentlich, es sind nur Mechaniken, die da abgehandelt werden, aber in diesen Mechaniken, da steckt so viel Erzählung hinter, ohne Flufftexte, sondern einfach nur das, was da passiert. Und gehe ich jetzt in Ruhestand und dann kann man noch entscheiden, in welchen Club der sich einkaufen kann, ob der ein alter Veteran wird oder ob, ne, und allein, dass ich meine Familie und dann gucke, okay, habe ich mehr Writer da drin, die dann irgendwie nachrücken und will ich lieber meine Familienmitglieder zu Kapitänen erstmal ausbilden, um dann da noch Geld mitzumachen, das erzählt einfach eine Familiengeschichte auch und dann habe ich noch was gesehen, was wirklich die Genialität von einem Cole Worley für mich nochmal mehr erschlossen hat. Es werden Länder simuliert mit einer einzigen Karte. Also diese Region, die ich halt erschließen kann, mit denen ich Handel treiben kann, die werden nur durch eine einzige doppelseitige Karte mit ein paar Zahlen dargestellt. Und in den Ereignissen passieren aber dann Dinge wie, dass ein Land ein anderes Land angreift, erobert und quasi das dominiert komplett. Und allein, also das abzubilden mit nur einer einzigen Karte, das ist für mich eine Genialität, wo ich sagen muss, wow, das hat mich total fasziniert. Ja,
kann man sich nur vor verneigen, vorm Call Worley nochmal Fanboy wieder hier raus zu sagen. Aber natürlich auch ein Punkt Zugänglichkeit. Man muss natürlich auch sagen, Pax Pamir ist jetzt in der zweiten Auflage und es ist, da gab es schon deutliche Veränderungen zwischen der ersten und zweiten Auflage. John Company ist in der ersten Auflage, ist auch das komplexere und etwas längere Spiel von den Mechaniken, also komplexer von den Mechaniken und auch von der Spielzeit sowieso länger. Und das verrate ich jetzt einfach mal, es wird eine zweite Auflage von John Company geben. Und zwar soll da ein Kickstarter erscheinen, entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Und das darf ich jetzt nicht verraten, aber was passieren wird, also im Detail darf ich nicht verraten, was verändert werden wird. Hm. Es wird zwischen der ersten und zweiten Auflage eine Menge Veränderungen geben.
Okay, da sind wir gespannt.
Und ich behaupte mal, die werden so, jedenfalls nach Kenntnisstand jetzt, da kann natürlich auch bis Ende des Jahres noch eine Menge passieren im Designprozess. Das wird in der zweiten Auflage nicht unbedingt kürzer sein, aber wesentlich zugänglicher sein. Mhm. Über die Regeln, die werden besser strukturiert sein, und auch einzelne Mechanismen werden nochmal überprüft werden, ist das so notwendig? Und ich hoffe dann auch, dass mehr Leute es schätzen werden, weil für viele ist es der Einstieg zu schwer und auch dann die Spielzeit ein bisschen zu lang. Ich glaube nicht, und das kann man bei Call Worley schon so setzen, er wird es nicht seicht machen. Das wird weiterhin ein Spiel mit einem moralischen Anspruch bleiben, aber ja, es wird besser werden, da bin ich sehr sicher.
Ich bin total, also ich würde das auch total nochmal spielen, auch wenn es überhaupt nicht gut gelaufen ist für mich. Einfach um zu gucken, was das Spiel wirklich simuliert wieder, was für eine Geschichte das dieses Mal erzählt. Mit den Leuten, die dann Chairman wird. Wir hatten einen Chairman, der ist nicht gestorben, der ist nicht in Ruhestand gegangen, der war ewig lang da. Das war sehr faszinierend. Und selbst der Spieler wollte eigentlich, dass der mal in Ruhestand geht und so. Zum richtigen Zeitpunkt, wo er gerade viel Geld hat, um viel Siegpunkte zu machen.
Ich habe mit dafür gesorgt, dass keine Schiffe mehr gebaut werden dürfen.
Schön.
Ist natürlich
schön.
Hat das Spiel in eine ganz andere Richtung gebracht. Vielleicht bin ich deswegen auch anderthalb Stunden nicht besetzt worden.
Das kann auch sein, das weiß ich aber
nicht. Ich habe aber sichere Siegpunkte die ganze Zeit gemacht. Mhm.
Ja, John Company ist ein faszinierendes Spiel für die richtige Gruppe. Und wenn das sich gerade so anhörte, dass man besser warten sollte auf die zweite Auflage, dann würde ich sagen, wer es jetzt unbedingt spielen sollte, und die Gelegenheit hat, der sollte es dringendst machen. Im März werde ich es auch wieder spielen. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf eine zweite Auflage warte. Aber
es sieht halt super unsexy aus. Das sind so viele Zahlen und so viele einfach nur Würfel und Symbole, das ist, es sieht super unsexy aus, aber es erzählt allein durch die Mechaniken ganz, ganz faszinierende Geschichte. Und es ist von Phil Eklund im Verlag.
Nee, es ist rausgebracht.
Ja, damals ist es bei Sierra Madre erschienen, aber das ist tatsächlich komplett designed vom Corley. Das ist das.
Genau.
Aber es ist ja beim Phil Eklund erschienen.
Genau, und du machst die deutsche Version davon, habe ich gehört.
Das weiß ich noch nicht. Das wollen wir jetzt mal abwarten, wie das Pax Pamir sich entwickelt. Ich würde sehr, sehr gerne die deutsche Auflage machen, muss aber natürlich erstmal wissen, was sind die Änderungen? Wie teuer wird das sein? Darf ich da mitmachen? Ich weiß es alles nicht. Ich werde meinen Finger heben dabei, wenn es soweit ist, und dann auch sicherlich eine deutsche Ausgabe machen wollen, aber da gehören auch immer zwei Seiten zu. Und es muss sich auch am Ende des Tages, wie gesagt, auch das ist jetzt hier keine wirtschaftlich riesige Sache, aber ich kann da auch nicht mit Verlust rausgehen. Das würde
Machst du überhaupt
nicht.
Irgendwas, was wirtschaftlich dich dann über Wasser hält, weil du sprichst die ganze Zeit
von Spielen? Ja, natürlich. Die anderen Spielworks-Spiele, die ich normal mache, die sind schon natürlich auf Profitorientierung ausgerichtet. befürchtet. Das muss man ja so sagen. Wir leben in einer kapitalistischen Marktwirtschaft und ich muss auch einmal am Tag warm essen können. Und wenn dem nicht so ist, dann wird es langsam problematisch.
Aber ich bin sehr froh, dass du in einer Lage bist, um auch ein Pax Pamir auf Deutsch zu machen. Das ist nämlich total.
Ja, wie gesagt, wenn das bei den meisten anderen Verlagen, die hätten sich die Zahlen angeguckt und danach gesagt, nö, machen wir nicht. Und muss man auch so akzeptieren. Lohnt sich überhaupt nicht. Aber ich habe ja den Vorteil, dass ich die meisten Spiele direkt verkaufe. Wenn ich das über den Handel geben würde, in großen Stückzahlen, ein paar werde ich schon streuen müssen mal, um ein bisschen anzufixen, auch wieder fürs Label Spielworks. Dann macht es ja erst recht keinen Sinn. Also dann kann man schon mal ganz vergessen. Man muss also einen großen Prozentsatz muss man tatsächlich direkt verkaufen können. Und da fallen die meisten dann schon runter. Aber wenn man sagt jetzt, ich kann 500, also selbst wenn ein größerer Verlag 1000 davon verkaufen wird über einen Handel, was soll da noch hängen bleiben? Die müssen auch jemand beschäftigen, der das mal vernünftig übersetzt und die Koordinierung mit dem Drucker machen. Ja.
Und was Nischenprojekt. Was ist jetzt der Unterschied zu An Infamous Traffic von John Company?
Ja, das können wir sehr schnell abhandeln eigentlich dazu. In Infamous Traffic, wenn du jetzt gerade sagtest, John Company ist auf dem Tisch, unsexy, volle Zustimmung. Ist ja auch ein Sierra Madre Projekt und das war schon wesentlich besser als die Pax Porfiana oder Pax Renaissance Geschichten, wie du weißt. Sieht schon 7-mal besser aus. Aber eine Infamous Traffic hat der Cole Worley bei Holland Spiele untergebracht, weil niemand so ein Spiel machen wollte damals. Das ist ja, das John Company ist 2017 rausgekommen, ja. Und das in Infamous Traffic, diesmal checke ich sofort, ist 2016 rausgekommen, also nicht so eine Annahme wie bei Space Alert. Das hat, und in Infamous Traffic Holland Spiele macht nur Print on Demand. Und da ist der Spielplan wirklich stärkeres Papier und die Spielsteine sind gelaserte, winzige Pappspielsteine und alles materialmäßig grenzwertigst.
Man hat das Prototypen-Feeling, muss ich sagen.
Ja, hat es. Eigentlich habe ich schon bessere Prototypen gesehen. Aber das ändert all das nichts. Wenn ich heute, auch letzte Woche schon, mein Lieblingsspiel, das wechselt aber immer nach Stimmung, mein Lieblingsspiel Nummer 1 nennen würde, ist es An Infamous Traffic. Weil es John Company auf die Spitze treibt, obwohl er John Company später kam. Jetzt ganz kurz erklärt, und ich erzähle auch nichts groß über die Mechanismen, würde zu weit führen. Auch dort sind wir in einem Kolonialreich tätig. Das wird sich erst auswachsen zu einem Kolonialreich. Wir sind in China tätig. Auch wieder 19. Jahrhundert. Wir haben eine Firma, aber jeder hat seine eigene Firma. John Company, alle an einer Firma. Hier haben wir jeder die eigene Firma. Aber auch da ist es so, dass uns die Firma im Grunde nicht interessiert. Die kann gut laufen, ist aber kein Engine Builder. Auch dabei ist es genau der gleiche Mechanismus. Wir müssen die Einkünfte, die wir in China erzielen, und die erzielen wir dort mit Opiumhandel, dass wir die in London umsetzen. Und auch da kann man wieder unterschiedlichste Arten von Dingen erwerben. Und nur das zählt, unser Einfluss in London, also reine Profitgier. Hier kann es durchaus mal sein, dass wir Millionen von Toten haben in China, weil wir können auch dafür sorgen, dass es in jeder Runde einen Opiumkrieg gibt, den es dort auch recht häufig gab. Aber das interessiert uns alles nichts. Uns interessiert nur, wie wir dabei abschneiden. Also auch hierbei härtestens die moralische Ebene am Ende noch stärker als bei John Company. Vor allen Dingen mit erfahrenen Spielern spiele ich eine komplette in Infamous Traffic Partie in 90 Minuten.
Oh, cool.
Selbst der Zeitpunkt mit bis zu 4 Spielern, man sollte es eigentlich auch nur mit 4 oder 5 spielen, obwohl es 2 bis 5 geht, also 2, 3 nicht zu empfehlen. Wenn man es mit 4 spielt, 4 Spielrunden, zu 5 nur 3 Spielrunden. Selbst der Zeitpunkt des Passens, und Passen hat viele Vorteile, ist extrem wichtig. Das ist auf die Spitze getrieben. Das ist großartigste Designkunst, dieses Spiel. Also unglaubliches Spiel.
Ist das im Moment zu bekommen oder ist das auch ausverkauft?
Es ist, glaube ich, ausgelaufen, weil Die Rechte liegen wieder beim Cole Worley. Der hat sich die wieder zurückbekommen. Es ist nicht mehr bei Holland Spiele. Ich sehe jetzt gerade, weil ich ja eben bei BGG war, um das Datum zu überprüfen. Es gibt dort 4 Spiele, die dort angeboten werden. 1 aus Großbritannien für 70 Pfund. Und wenn ich diese Flagge richtig deute, ist das Litauen, nein, das ist Lettland, da kostet es 70 Euro plus Shipping.
Also
das sind so die Sachen. Aber auch da kann ich schon sagen, es wird eine Neuauflage kommen, aber nicht 2020 und wahrscheinlich auch nicht 2021, weil dieses Spiel muss auch noch mal grundlegend überarbeitet werden, auch die Regeln und so weiter. Und die können ja nicht, Whirligig ist ja eine kleine Nebenproduktfirma, das ist ja nicht die Hauptsache vom Cole Whirly, der ja rootmäßig bei Leader Games angestellt ist. Die können ja nicht so viele Spiele gleichzeitig machen. Aber eine Infamous Traffic, großartig. Und auch wieder Verhandlungsspiel natürlich. Wenn wir da nicht verhandeln, dann geht man unter.
Es ist faszinierend, dass die ganzen Cole Whirly Spiele, die offensichtlich alle eine besondere Qualität haben, super wenig verfügbar sind, ne?
Ja, weil es halt so spezielle Spiele sind, ne?
Ja, allerdings. Da haben sich die.
Letztes Jahr ist halt das Root total durch die Decke gegangen in Amerika. In Deutschland nicht, aber auf der Gen Con ist das total gehypt worden. Und ja. Ich habe es auch bei vielen amerikanischen und englischen YouTubern und so gesehen, dass es da war. Aber hier
wir können uns jetzt lange über Spiel des Jahres Jury und andere Sachen unterhalten und was die bedeutet für Kreativität in diesem Lande bei Spieleautoren und bei anderen Sachen. Ich meine, das wäre ein eigener Podcast nochmal. Aber Cole Whirly ist halt eine sehr außergewöhnliche Figur, aber der ist ein neuer Autor, ist genau wie im Buchwesen. Der kommt an Verlage ran und hat Sachen, die komplett anders sind. Der findet keinen Verleger. Der hat auch damals in den USA keinen Verleger gefunden. Dann hat er sich ein Spiel überlegt, Pax Pami erste Auflage, da hat er eine Engine benutzt wie Pax Porifiana. Da waren Phil Eklund auf einmal interessiert. Das Spiel ist in kleinen Fankreisen positiv bewertet worden. Hat aber für das Infamous Traffic immer noch keinen Verleger. Dann hat er ein Holland-Spiele genommen, die alles drucken, die wirklich, das ist auch nicht negativ gemeint, die drucken alles, was du ihnen gibst, aber nur on demand. Eine Infamous Traffic hat sich bei Holland-Spiele, das ist so mein Stand von 2018, da wird es auch danach wieder Verschiebungen gegeben haben, aber 2018 hat sich ein Infamous Traffic besser verkauft oder in Gesamtzahl mehr verkauft bei Holland-Spiele als alle anderen Holland-Spiele zusammen. Und auch damals gab es schon 40 Spiele bei Holland-Spiele. Und dann über diesen Erfolg konnte er das John Company wieder bei Sierra Madre unterbringen und das war so der Durchbruch. Und da hat dann Leader Games, der Patrick Leader, gesagt, ich brauche Hilfe, komm zu mir. Und dann ist er mit dem Root natürlich explodiert. Wobei Cole Whirly ist ja kein dummer Mensch, da hat er ja vieles runtergebrochen. Es ist nicht so ein schweres Spiel, aber es ist trotzdem komplett asymmetrisch. Und obwohl es auch da ein Spiel ist, das zumindest, ob es ein Wargame ist, fraglich, aber es ist konfliktgesteuert. Und aber er hat es eben in dieses niedliche Design gepackt. Hätten wir da wieder Pappspielsteine gehabt und eine fiktive Fantasy-Welt, wo wir uns auf den Kopf klopfen, wäre das nicht so durch die Decke gegangen.
Der Illustrator hat auch einen ganz eigenen Stil.
Genau.
Ne? Kyle oder?
Genau. Kyle Farin, genau.
Der auch faszinierend. Und ist das ein Frauenspiel fast, Root? Obwohl es so ein Konfliktspiel ist. Ja, aber krass ist, es gibt auch eine deutsche Version davon, von Root.
Ja.
Und die auch nur ganz kurios über dann auch ein Kickstarter eigentlich von dem Kaffeeröster-Solo-Spiel irgendwie dabei war. Das hat die irgendwie mitgemacht. Also es ist ganz kurios, aber man kriegt es irgendwie. Und ich kann es nur auch empfehlen. Das habe ich auch da quasi als Absacker gespielt. Als drittes Cole Whirly-Spiel. Ich habe es aber auch schon vorher gespielt und auch schon besessen. Und das lebt auch von vielen Spielern. Und ja, es ist total asymmetrisch. Jede Fraktion spielt sich komplett anders. Einige traditioneller, andere wirklich ganz, ganz anders. Wie findest du Root? Für dich als
Ich finde Root sehr, sehr gut. Ich finde Root wirklich wunderbar. Ich mag allerdings, muss ich sagen, die jetzt vorher besprochenen Spiele deutlich lieber. Also in Infamous Traffic, John Company, Pax Pamir. Finde es trotzdem ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Das nicht so ganz bei allen zündet, weil die Lernkurve sehr hoch ist. Im Grunde, da sich die Fraktionen so unterschiedlich spielen, muss ich alle gut kennen. Und das schreckt den einen oder anderen ab. Und ich glaube auch, dass das und so ein bisschen die einige traditionelle Euro-Spieler abschreckt, ja, weil es so unterschiedlich ist. Damit können die relativ wenig anfangen. Ich könnte natürlich auch so sagen, was mir Cole Whirly über die Rezeption in Essen, als er persönlich oder andere vom deutschen Verlag mit der Jury Spiel des Jahres gesprochen haben über das Spiel und wie sie das finden. Aber das will ich nicht wiedergeben. Eigentlich. Nee. Das zeigt aber.
Root ja, ist auf jeden Fall das.
Eben auch so denke.
Ja, bitte? Root ist halt auf jeden Fall das Spiel, was ihr gerade kaufen könnt, weil wir sind heute irgendwie der Podcast der Spiele, die ihr
nicht kaufen könnt, bald kaufen könnt. Das ist auch wieder ein Konfliktspiel, was aber nicht super strafend ist. Es hat eine Siegpunktleiste auch. Was man kann zwar, da kann man tatsächlich andere Fraktionen komplett rausnehmen. Und was was sich ganz anders spielt als der traditionelle deutsche Eurogame-Spieler, ist, man muss auf einzelne Spieler, irgendjemand muss auf zum Beispiel den Vagabunden losgehen, sonst wird er davonlaufen. Irgendjemand muss austeilen an einen bestimmten anderen Spieler, sonst wird er davonlaufen mit dem Sieg. Und wenn man halt so Spieler hat, von wegen, wo das keiner tun will, wo keiner Ressourcen dafür ausgeben will, um jemanden anderen aufzuhalten, dann gibt das ein ganz seltsames Spielerlebnis für viele. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt an Root.
Ja. Ja, das stimmt schon. Das hat ein paar Sachen, auf die man sich wirklich auch absolut einlassen muss. Ja.
Das ist sehr schön gesagt. Ich mag es total gern.
Ja. Ich bin da noch nicht so überzeugt von.
Du hast aber auch erst Zweierpartien gespielt. Das ist eigentlich kein Zweierspiel.
Ich glaube auch zu zweit.
Nee, ist es nicht. Es ist ein Vierer. Ja. Das sollte man zu viert spielen. Und obwohl die Mechanismen ja relativ einfach ist, man muss erstmal wissen, was machen die einzelnen Fraktionen. Erste Partie schaut man nur, was macht eigentlich meine Fraktion, so ein bisschen, was die anderen machen. Aber um es gut spielen zu können, müsste man mehrere Partien mit jeder Fraktion machen. Und auch da sind wieder, wie sind unsere Lebensumstände dabei? Wie häufig kann man das spielen? Und das ist schwierig, natürlich diese Expertise dann zu gewinnen innerhalb mit jeder Fraktion. Mich spornt das eher so ein bisschen an, das möchte ich jetzt nochmal machen oder gibt es ja noch diesen Weg oder jetzt mal diese Fraktion, aber für viele ist das zu viel. Und asymmetrische Spiele erfordern häufig auch, obwohl ich ganz kurzer Schwenker zu Elisabeth, ja, die Osmanen, die müssen sich nicht mit
heiraten mit Konvertierung
von Glauben. Ja, die haben ihre Piraterie und andere Sachen, aber trotzdem muss ich wissen, was das andere bedeutet, ja, um es gut zu spielen. Und das ist halt bei Root eben auch der Fall.
Der Uli hat jetzt schon das Thema gesagt, nein, du sagst nichts mehr zu Root.
Du willst was zu Elisabeth sagen, haben wir keine Zeit.
Nein, ich will nichts zu Elisabeth sagen. Ich will einfach nur sagen, wir hatten heute einen Plan, der ein bisschen größer war als welche Zeit wir euch auch zumuten wollen, uns zu hören. Wir haben aber so viel Lust, da weiter drüber zu reden, dass es sehr bald eine weitere Folge Fuchs und Bär geben wird, wo wir dann über Elisabeth reden, wo wir über Coins reden.
Nicht zu viel, das reicht schon. Elisabeth und Coins sind schon wieder 3 Stunden. Ja,
da freue ich mich total drauf. Und der Uli hat auch schon zugesagt, dass er nochmal dabei ist, weil Elisabeth ist ja auch eins seiner Babys. Und
Spielberg-Titel.
Ich möchte mich jetzt einfach bei dir, Uli, bedanken. Es hat total viel Spaß gemacht, mit dir zu podcasten. Es war total schön.
Sehr gerne.
Wir werden jetzt die Folge fertig machen. Für uns auch ganz eigenartig. Morgens podcasten geht auch. Wir podcasten ja normal eher abends.
Ich hoffe, ihr habt nicht so viele Geräusche von dem Verkehr hier mitbekommen bei uns.
Genau, wir sind mal gespannt. Ansonsten, egal wobei ihr es hört, beim Bügeln, beim Schlafengehen, beim Joggen oder sonst irgendwas. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich wünsche euch einen guten Tag noch und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
Tschüss, Uli. Vielen Dank,
tschüss,
dass du da warst.
Und ja, sehr gerne. Ich habe mich ja gerade schon verabschiedet, wollte schon gehen. Also
ja,
dann sage ich nochmal tschüss. Nein, glaub, war mir ein Vergnügen und wunderbar.
Wir müssen auch eine Root-Folge machen irgendwann mal.
Mal schauen.
Aber eine Elisabeth-Folge muss ja dann irgendwann.
Genau, eine Elisabeth. Jetzt kriegt ihr wirklich eure Elisabeth-Folge. Ich wollte es kürzer machen, aber es geht einfach nicht. Jetzt kommt doch irgendwann die Elisabeth-Folge. Tschüss, bis bald.
Freust du dich?
Bis dann. Tschüss.